Bewegt Bild.
Bastarde. Bastarde.
Hello zu den Bastarden. Wir sind heute mal in anderer Umgebung unterwegs. Ja? Ursprünglich nehmen wir eigentlich immer irgendjemand bei Lee auf, macht bei dem die Abmischung leichter. Aber ey, Lee ist halt hart am Malochen. Und da müssen wir auch natürlich Alternativwege finden. Weshalb wir heute, ich glaube erstmalig bei den Bastarden, zu dritt vollkommen alle drei von zu Hause aufnehmen.
Ja, wir als
Hi Dennis.
Hallo.
Und hi Erik.
Hi. Ja, ist fast wie bei Corona, ne?
Stimmt. Kann jederzeit wieder Pandemie kommen, uns doch wurscht. Wir sind trotzdem souverän am Aufnehmen und streamen und raushauen und euch glücklich machen.
Ja, war ja jetzt auch kurz vor knapp, ne?
Ja, das stimmt. Ja, wir haben heute Dienstag. Freitag soll die Episode euch glücklich machen. Erik ist am Start. Ihr habt schon sein zartes Stimmchen gerade gehört. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass er bei uns am Start ist. Aber Erik, hi.
Hallo.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Direkt mal gleich dazwischen gequatscht und euer Intro. Ja,
so, perfekt, so soll's sein.
So, gleich das Dialogbuch wieder wegschmeißen. Also, hier, toll. Ja,
wir sehen uns auch eigentlich überhaupt nicht. Ne? Wir versuchen jetzt immer so abzupassen, wenn jemand gerade nicht redet und man nichts hört, dann kann man jetzt was erzählen, weil wir ja keine Kameras haben. So, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen.
Das wäre geil. Podcast in the dark.
Ja, Mann. Ich schicke immer so Rauchzeichen noch aus meiner Brücke, wenn ich quatschen will.
Sehr gut.
Das ist gut. Ja, ich setze mich nach draußen.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ey, so unvorbereitet wie heute mal zu dieser Aufnahme habe ich mich, glaube ich, vorher noch nie gefühlt. Ich bin dir, Dennis, tausendfach dankbar, dass du Notizen runtergekritzelt hast, auch für die Filme, die ich hier mitbringe und auch geguckt habe. Ja, also das konnte Dennis mir nicht abnehmen. Aber
ich musste sie ja trotzdem gucken.
Ja, du, genau. Ich glaube, also kurze Frage. Habt ihr alle Filme geguckt, die wir heute bequatschen?
Ja.
Ja.
Sogar noch ein bisschen mehr, aber weil ich dann...
Oh ja.
Ich habe noch diesen, ich habe diesen 13 Assassins noch geguckt. Aha. In dem Zuge. Wo ich mich mittlerweile frage, warum wir den nicht besprechen, weil der war gar nicht so schlecht. Dennis. ja, und hier diese Anime-Verfilmung, hier Blade of irgendwas, den habe ich auch noch gesehen.
Immortal?
Ja, genau. Die habe ich auch noch gesehen, genau.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört, wir sprechen heute über Takashi Miike. Einen der wahrscheinlich polarisierendsten Regisseure aus Japan, könnte man mal ganz frech so formulieren. Ich glaube, das trifft es auch. Also klar, gibt es sicherlich, machen wir mal eine Einschränkung, der auch im Mainstream bekannt ist. Sicherlich gibt es da noch ganz andere Kaliber, aber die kennt man halt nicht so. Mit ihm können die meisten Leute ja schon irgendwas anfangen. Ich glaube, die vermutlich so in meinem Alter hatten die meisten, die das erste Mal Berührung mit dem Namen als Tarantino ihn gedroppt hat mit Audition in seiner Top 20 Filme, die er geil findet, seit er selber Filme macht. Und ich schätze, das war auch so mein erster Punkt, wo ich gemerkt habe, da gibt's wen, das will ich sehen. Und ja, da besprechen wir heute 6 ganz zauberhaft schnucklige Projekte, beziehungsweise eigentlich 7, denn der Transparenz halber hatte ich eigentlich einen anderen Film gepickt, auf den ich nach dessen Sichtung überhaupt keinen Bock mehr hatte, den zu besprechen, weil ich während des Schauens schon mehrfach überlegt habe, den abzubrechen. Und das ist vermutlich sogar einer seiner bekanntesten und auch ein Film, den viele wirklich mögen, und zwar Ichi the Killer. Ihr habt den, also bei Erik weiß ich, dass er den jetzt auch nochmal gesehen hat.
Ja.
Bei Dave bin ich mir nicht sicher, weil da hatte ich nur die Info, du hast ihn irgendwann mal gesehen.
Ja, ich habe ihn irgendwann mal gesehen und habe ihn heute tatsächlich nochmal aufgefrischt. So so schön auf den letzten Drücker vor der Aufnahme und dann ist mir aufgefallen, ach shit, ich habe ja noch einen Film auch gar nicht gesehen, den Erik mitgebracht hatte und den habe ich danach auch noch ganz schnell reingeschmissen, ja. Und da, das ist auch einer von ein paar wenigen Gründen, weshalb ich meinte, ich bin noch nie so schlecht vorbereitet auf eine Aufnahme hier reingekommen. Ja, da fehlt mir noch die halbe Stunde. Also wenn jetzt nicht was eklatant anderes in dem Film, ja, in der letzten halben Stunde passiert, hoffe ich einfach mal, ja, ich kann trotzdem Punkte vergeben.
So, also ich würde ja jetzt sowieso erstmal reinstarten mit so ein bisschen Input zu Miike. Wer ist es? Wo kommt er her? Was macht er? In der Zeit kannst du ja die letzte halbe Stunde vielleicht noch
gucken. Genau, dann feed den Intro-Text zu Miike möglichst gerne in Länge.
Ja, aber eigentlich sollte
ich meiner Stimme, dass das eine gute Idee ist.
Kann ich noch kacken gehen und Popcorn holen?
Ja, eigentlich solltest du den ja sprechen.
Hauptsache, du kackst nicht ins Popcorn.
Boah.
Karamell.
Okay, ja, aber auf jeden Fall sind wir schon mal richtig eingestellt für die Filme, die jetzt folgen. So.
Ja, denn das kann man definitiv so festhalten. Ja, ich würde mal reingehen. Ich habe ja eben schon erwähnt, Takashi Miike ist ein japanischer Regisseur, aber schon jemand, der auch seit seiner frühesten Zeit mit von westlichen Einflüssen geprägt war. Denn japanisches Kino war, bevor er kam, im Mainstream zumindest, für den westlichen Markt eher unzugänglich. So wurde er dann auch relativ schnell gefeiert und bekannt. Und seine Einflüsse waren vor allen Dingen so Cronenberg, Tarantino, Carpenter, solche Sachen. Und er hat das halt kombiniert mit dem, was in Japan gegeben war, teils mit ja, Folklore, Brauch, Tradition, aber auch mit sowas wie Yakuzas und das und Kriminalität. Da hat er dann bei Tarantino gerne mal geschaut. Ja, der Mann ist am 24. August, zwei Tage vor mir, aber in einem anderen Jahr, nämlich 1960, geboren in der Präfektur Osaka und kam aus einer Arbeiterfamilie, hat sich aber irgendwie sehr früh in Kinderjahren schon für Film interessiert, hat daraus aber noch nicht wirklich so einen Karriereplan abgeleitet. Es gibt ja so geisteskranke Kinder, die dann irgendwie mit 7 schon ihren Camcorder hatten und schon wussten, ich will mal Regisseur werden. Das kam bei ihm erst später, deswegen hat er dann auch in Yokohama eine Schule besucht, wo er Regie studiert hat. Okay. Man mag es kaum glauben, wenn man manche seiner Filme gesehen hat, dass der Mann Regie studiert hat.
Und mich hatte auch gewundert, die Information, dass er eben als Kind dann auch doch Filme gerne konsumiert hatte. Ich hatte euch ja nur mal geschrieben, dass ich mir im Zuge eines Films im Bonusmaterial auf der DVD dann was reingezogen habe. Eine Stunde Interview, typische Presseinterview, wo er rausgehauen hat, dass er eigentlich gar keine Filmkunst mag, ja, und eben auch gar keine anderen Filme so großartig guckt. Und bei mir hatte das irgendwie so die Emotion hervorgerufen, dass ich den ganz schön eingebildet fand, ja, dass er eben einfach nur Filme für seinen Selbstzweck macht, was inszeniert, worauf er Bock hat. Kann er machen, ja, aber dann soll es auch was taugen. Und da hatte ich dann eben so ein bisschen mein Störgefühl.
Ne, ja. ich hatte halt irgendwann in die Runde geschrieben, Mann, sehen die Filme alle scheiße aus. Und daraufhin kam ja dieses Gespräch zustande. Weil halt einfach da ist wirklich, also gut, ist aus den 90ern so, das hat alles so ein bisschen noch Filmkrissel, obwohl das wahrscheinlich auch schon so Camcorder-like aufgenommen ist, so, aber halt nicht digital. Es gibt dann doch so den neueren, so schon ein paar Filme, wo wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Budget da war, die dann schon ein bisschen besser aussehen. Aber gerade den wir auch heute besprechen, diesen Dead or Alive und aber ja, ganz furchtbar. Also da sind wirklich, ja, also das Bild, das ist Katastrophe, also da kannst du, glaube ich, noch nicht mal mehr, wenn sie es irgendwann mal hochskalieren auf 2K, ich glaube, da kannst du einfach nichts mehr rausholen, so, das ist halt einfach der letzte Husten. Es hat sich angefühlt, als hätte ich so ein 360p-Rip auf YouTube gesehen, so.
Ja, also ich hatte da auch, kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen, ich hatte auch meine Schwierigkeiten mit, ja. Auch klar, mit der Tatsache, ey, natürlich haben die Dinger kein Riesenbudget wie jetzt irgendwie viele Hollywood-Produktionen, auch vor allem zu der Zeit. Aber irgendwie hätte man halt inhaltlich noch ein bisschen was draus machen können. Das wirkte da manchmal echt sehr schnell hingerotzt.
Ja, da kommen wir ja gleich nochmal ausführlich zu, warum das nicht nur der Eindruck sein könnte, sondern auch der Realität entspricht oder entsprechen kann. Aber er hatte zumindest, als ich gehört habe, wer sein erster Lehrer war, der ihn so ein bisschen an die Hand genommen hatte, nämlich Shohei Imamura, Der hat einen Film gemacht, der heißt Vengeance is Mine. Und auf den habe ich richtig Bock. Den habe ich schon länger mal so im Kopf gehabt, dass ich wusste, dass es den gibt. Und den würde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen, denn da merkt man auch, woher er so ein bisschen seine Rache-Stories hat, denn sein Lehrer fand das Thema ähnlich faszinierend. Ja, und so hat er dann in den 80er Jahren als Regieassistent für Film- und Fernsehproduktionen begonnen. Und 1990 oder Anfang der 90er hat er dann die Möglichkeit bekommen, das selber zu machen. Zunächst im Direct-to-Video-Bereich. 92 war dann sein erster Fernsehfilm, aber der Rest dann danach auch viel Direct-to-Video. Und ja, dafür wurde er dann auch irgendwie bekannt, nämlich für seinen Output und auch für seinen extremen Stil. Mit extrem ist da nicht immer nur gemeint, dass die Gewalt extrem ist, was auch ab und an der Fall ist, sondern dass es halt wirklich oftmals aussieht, als wäre man mit einem Camcorder durch den Garten gelaufen. Ja. Und er dreht, und das gleich, wenn ich euch die letzte Zahl sage, der ist 1992 angefangen, wir haben 2025, wenn ich euch dann die Credits sage, wie viele er jetzt aktuell hat, dann könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie viele pro Jahr er so wegarbeitet. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass das immer noch einen künstlerischen Anspruch hat, denn manches muss wegarbeiten sein.
Ja, also kurz mal euch gefragt, welche Filme habt ihr insgesamt von ihm vorher schon gesehen, vor dieser geplanten Aufnahme hier?
Kann ich so, also ich hatte den...
Also auf jeden Fall Audition. Mhm. Dann hatte ich, glaube ich, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Wie hieß er denn? Erik, hast du gerade erwähnt, diese Manga.
Also Blade of Immortal oder so, ne? Irgendwie so.
Ah ja, genau. Ja. Gozu kannte ich. Mhm.
Na, das Netflix-Ding hier, dieses First Love, oder? Das haben doch irgendwie auch alle gesehen, was er für Netflix gemacht hat. Also den
habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Okay, den habe ich gesehen vorher.
Mhm. Und ich kannte noch einen aus der Masters of Horror-Reihe, so ein 60-Minüter mit Imprint.
Ja, aber der ist ja gar nicht so richtig da erschienen, ne? Das ist ja so ein, der läuft da zwar, aber der wurde in Amerika zum Beispiel nie ausgestrahlt, weil der zu dolle war.
Ja. Ja, also ich hatte noch nicht so viel von ihm gesehen, deswegen war das ja auch irgendwie ein ganz dankbares Thema, weil wir mehrheitlich festgestellt haben, dass wir da alle noch nicht so gut aufgestellt sind.
Mhm. Erik, wie war es bei dir?
Na, also wie gesagt, diesen First Love, den kannte ich halt, weil der, als der kam, ich kenne auch den aus dieser Imprint, den kannte ich auch. Und Itchy hatte ich gesehen vorher und Audition kannte ich auch.
Ah ja. Ja, bei mir war es tatsächlich echt nur Itchy the Killer. Den hatte ich in der Sammlung, den hatte ich dann auch mal geguckt. Ist schon ewig her, fand den damals ganz gut. Und hatte halt ein paar in der Sammlung, aber ungesehen. Ich hatte die Dead or Alive Trilogie auf jeden Fall schon vorher in der Sammlung und habe jetzt aber im Zuge für die Aufnahme noch ein paar Sachen aufgestockt. Und jetzt halt konzentriert mir die Filme gegeben, weshalb sich halt so ein bestimmtes Bild für mich von Takeshi Miike ergeben hatte, ja, was ich glaube ich auch nicht so schnell abschütteln kann.
Ja, also wenn man ihm was wirklich zugute halten will und wenn man sich in seine Filmografie begibt, und da, das war ja auch irgendwie so ein bisschen der Ansatz, er ist schon vielseitig.
Ja.
So, er ist von Kinderfilm bis Horror in dein Maul, ist er alles dabei.
So, genau.
Da ist Action, Thriller, ja. Comedy, ja, Literaturverfilmung, ja. Anime, da ist ja alles dabei.
Ja, weil irgendwann
das
haut
zum
das.
Einen,
oh. Mach mal.
Und danke. Weil Dennis meinte, er arbeitet halt die Sachen weg, ja, bei der Anzahl an Filmografie. Deswegen hatte ich gefragt, weil mich das einfach interessiert hatte, weil ich nämlich auch dann die Feststellung hatte, ey, Alter, der macht so viel, hat echt einen krassen Output. Und für mich wirkte das halt so, der hat irgendwelche Ideen, egal ob die zusammenpassen oder nicht. Ich bastel da so einen Film drum und hau den einfach raus, ja. Also wirklich so ein bisschen kreativer Kopf und einfach schnell umsetzen mit nicht ganz so teurer Technik und einfach mal machen. Was sich für mich halt immer am Ende eines Films so komisch angefühlt hatte, weil ich da nicht so die wahnsinnige Meinung bei vielen Filmen von ihm hatte. Aber ich zoll ihm halt einfach Respekt dafür, dass er einfach anscheinend so ein Macher ist, der ja, einfach seine Ideen auch umsetzen will.
Es erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt er denn, aus Frankreich? Mr. Oiseau.
Ach so.
Quentin Dupieux. So. Ja. Mhm. Der macht ja auch meistens so ein bis zwei Filme pro Jahr. Aber die sehen alle gut aus. Ja. Und die haben alle eine ausformulierte Idee, die bis zum Ende irgendwie durchgeht. Mhm. Ob man diese Idee jetzt gut oder schlecht findet, ob man jetzt einen Killer-Autoreifen zugucken will oder nicht, das bleibt einem ja selber überlassen. Aber der Film nimmt sein Motto oder die Killerjacke und zieht es einfach durch. Und macht es in 60 Minuten und nicht teilweise wie der Kollege hier auf über zwei Stunden.
Ey, ja, das hat mich ultra abgefuckt, ja. Dass die Filme dann alle so lang gehen. Hätte mal überall eine halbe Stunde weggeschnitten, dann wären die für mich auch deutlich konsumierbarer gewesen.
Ja. Ja, man merkt schon jetzt in den im Vorgespräch zu ihm, der Mann polarisiert. Mhm. Und das hat er auch immer geschafft. Ich glaube, Kultstatus hat er erreicht, so mit Audition und Itchy. Das waren so die Dinger, die ihn hier. Und die wollte ja auch damals jeder aus der Videothek haben. Mhm. So, da wusste man, okay, da passiert krasse Scheiße, ist super gewalttätig. Müssen wir haben. Mit 13 Assassins hat er dann ja eher so eine Big-Budget-Produktion hingelegt, die auch viele kennen. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich freue mich irgendwie drauf. Und ja, er ist halt, er hat oft provokante Themen, auch Gewalt spielt eine große Rolle und er geht viele gesellschaftliche Tabus in Japan an. Auch da drückt er oder piekt er oft mal mit dem Finger in Wunden rein. Ob er das immer mit der richtigen Art und Weise tut, das werden wir heute, glaube ich, gleich bei Itchy einmal diskutieren. Mal mindestens dort. Aber ja, er kommt damit auch immer auf große Festivals. Wir haben heute, ich habe einen Film heute dabei, der auf einem Festival seinen Start hatte. Da würde man den Mann gar nicht erwarten. Und ja, er stand jetzt bei 124 Regie-Credits und hat zwei Upcoming. Das heißt, er wird wahrscheinlich im Jahr 2026 126 Regie-Credits angesammelt haben in 24 Jahren.
Das ist echt verrückt.
34, Entschuldigung.
Und du hast gesagt, 60er-Jahrgang, wa? 1960er?
Ja, genau.
Das heißt, nach deutscher Gesetzgebung wäre er nächstes Jahr offiziell in Rente.
Ja.
Mal kicken, ganz schön umtriebig noch, der Typ.
Also wenn er so alt wird wie Clint Eastwood und immer noch weitermacht, dann knackt er die 200 noch.
Ah, das wäre ja cool, wenn er dadurch auch ein bisschen konservativer werden würde, ja? Dann kommt vielleicht wieder was Anständiges bei rum.
Ja.
Na gut, aber
also nicht so konservativ, nicht so konservativ wie Clint Eastwood, bitte nicht falsch verstehen, aber für seine japanischen Takeshi Miike-Verhältnisse konservativ, ja, vielleicht würde ich ihm das ganz gut tun.
Na gut, aber nicht jeder Film, den wir jetzt dabei haben heute, war ja auch so ein Gewaltepos. Also er hat ja schon gezeigt, dass er ja mehr Genres kann. Das, also er schmeißt sie zwar irgendwann alle in den Mixer und dann wird es doch wieder irgendwie einen Brei. Aber er kann ja auch anders. Also er kann ja auch melancholisch. Ne, das ist ja dein erster, der ist ja dann eher so ein bisschen melancholisch angehaucht. So.
Ja, genau. Du hast noch was mit Musical dabei.
Ja. Ach, ja, aber das war ja dann auch eher Comedy, da war das ja auch gar nicht so selbstzweckhaft. So, ne? Das ist halt, weil alles andere war ja dann, also wir haben ja dann noch einen, der, das ist ja, glaube ich, ein Remake gewesen. Ne? Also das,
ja.
Genau. Und also oder seiner Art Interpretation davon, so. Also da sind ja schon ein paar Sachen dabei, die halt nicht nur auf die Gusche sind, so wie so ein Dead or Alive, der halt irgendwie mit fünf Kumpels und einer Kiste Bier super funktioniert, weil der halt auch einfach ein paar Schauwerte hat, auch wenn das Bild scheußlich aussieht, so, aber allein diese Endszene, ne, also ja, wir kommen ja noch dazu.
Ja, ich denke auch. Ja, aber wir haben uns im Vorfeld, oder haben wir es einmal so. Ich muss über Itchy reden. Ich will dem nicht mehr Bühne geben als notwendig, denn das kann ich schon mal vorwegschicken. Ich habe den Film gehasst. Mhm. Und auch so, dass ich da nicht noch großartig eine komplette Rezension zu machen möchte. Denn vielleicht bin ich das Problem, aber ich sehe in diesem Film nicht die Gewaltkritik. Absolut gar nicht. Ich sehe eher teilweise, vor allem bei der Gewalt gegen Frauen, die mir da richtig, richtig auf den Sack gegangen ist, da sehe ich dann am Ende irgendwie eher eine Rechtfertigung, dass man ihm dann noch eine Backstory gibt, die rechtfertigt, was da gerade so geschieht. Und da waren einfach dann obendrein noch CGI-Momente dabei, die aus der absoluten Hölle stammen. Die könntest du in Leprechaun 3 reinschneiden, das wird nicht auffallen. So, nee, 4 war es, Entschuldigung, in Space. Oder war es 3? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben es gehabt. Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, 4 war ins 4 müsste der in Space gewesen sein.
Ich meine genau, auch, das ist 4. Ja.
Auf jeden Fall, das war der 4.
Ja. Da sind Sachen dabei, die sehen wirklich schlimm aus. Das, die Story ist, der Film ist auch viel zu lang und das, irgendwie ist es auch alles konfus. Der coolste Charakter ist irgendwie eine Nebenfigur, die auch nicht geil genug ausgearbeitet ist. Vor allen Dingen habe ich auch immer gedacht, weil dieser Typ ja auf dem Poster ist, dessen Namen ich gerade vergessen habe in der Rolle, dass das Ichi ist.
Nee.
Und dann kommt da dieser andere Kacklappen daher. Und also der Film war seit ab Minute 1 für mich fast nicht zu schauen. Mhm. Das fängt ja mit der Gewalt gegen die Frau an. Und Alter, also da war vielleicht ein Blutbad dabei, wo ich sagen würde, okay, ganz geil. Aber meine Herren Länder, ey. Ich könnte nicht mal mehr wiedergeben, worum es in dem Film geht. Weil das ist auch so konfus, dann hier noch ein Bruder und da noch irgendwas und der hintergeht den Boss und da ist noch irgendwie was los. Ist jetzt auch schon 8 Wochen her, dass ich den gesehen habe, aber es ist auch gut, wenn ich den vergesse.
Also ganz so schlimm ist er bei mir nicht angekommen, aber ich muss sagen, diese eine Szene ist ja doch sehr prägnant, wie der Zuhälter dann umgebracht wird von Ichi. Und das Erste, was ihm einfällt, zu sagen, der Frau zu sagen, so jetzt bin ich der dich hier verprügeln kann, so. Mhm. Wo ich musste ich auch schwer schlucken, weil ich das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Letztendlich hat man auf der einen Seite den vermeintlich manipulierten Ichi und auf der anderen Seite, ich komme jetzt auf den Rollennamen nicht, aber den man auf dem Cover sieht, der ja der Sadist ist und der sich ja quasi da seine Erregung herholt. Mhm. Und im Comic geht's ja noch viel krasser ab. So, also da ist ja, also das, was er ja im Gesicht hat, diese Narben, die von den Piercings zusammengehalten werden, weil er sein Gesicht ja quasi auch so wie so ein Chelsea Grin einmal komplett aufgeschnitten hat, eigentlich, mhm. Das hat er ja quasi im Genitalbereich im Comic. Also da ist sein Penis quasi gespalten. Und wird halt.
Ach, wie schön.
Und also, der ist halt quasi, das ist ja nochmal ein Zacken schärfer. Also, da hat er ja schon einen Gang rausgenommen aus diesem ganzen Konstrukt. Und das ist immer noch hart wie Sau. Also, dass der Film halt damals geschockt hat, ich meine, heute holst du da wahrscheinlich auch keinen mehr mit ab. Ich meine, das ist ein Film, der wird, gibt dem mal noch 10, 15 Jahre, dann ist der auch ab 16 im Regal, weil sich die Zeit so verändert hat, dass. Also weil mittlerweile sind ja Filme freigegeben, die wären früher definitiv irgendwo Liste B wegindiziert worden und hätten wahrscheinlich noch eine Beschlagnahme hinten dran gekriegt. Und heute ist das alles ab 16 freigegeben. Also gibt dem Ganzen mal noch. Wir verrohen ja alle. So, und dann, dann ist das bald wahrscheinlich auch alles neben Biene Maya.
Ja, also die Szene, wo er den vorigen Zuhälter umbringt und ihr dann sagt, ab jetzt kriegst du von mir Prügel, dem geht ja voraus, dass sie da vorher schon vergewaltigt wurde. Ja, das heißt, sie ist ja in so einem behinderten Modus. Sie antwortet ja noch ein bisschen was anderes, aber ey, für mich war das halt auch so, auch bei anderen Miike-Filmen, der will halt provozieren und diese Grenzen überschreiten und das war mir meistens auch einfach zu viel und gerade bei Ichi the Killer. Also, ich kann es nachvollziehen, wenn er da halt einem Comic oder Manga oder was auch immer da zugrunde lag, was nachempfinden will, aber weiß nicht. Das war mir auch einfach vor allem über die Laufzeit echt zu viel, Alter. Ich bin großer Freund davon, wenn halt Tabus gebrochen werden und auch das halt immer in einem bestimmten Kontext passiert. Ich hatte so immer wieder die Wahrnehmung, dass Miike es halt viel mehr um diese Grenzüberschreitung geht, als dass er irgendwie eine Botschaft senden will. Und das ist halt so das Ding, womit ich nicht viel anfangen konnte. Leider, ja. Leider.
Ja, das ging mir irgendwie auch so. Das hat so ein bisschen für mich so das Rammstein-Prinzip gehabt. Mhm. Okay, was machen wir jetzt? Lass mal irgendwas machen, was den Leuten noch mehr auf die Eier geht als vorher. Komm, wir bringen ein Video auf einer Porno-Seite raus. Ach, reicht nicht. Komm, dann lassen mal ein bisschen Deutschland fischen und den Nazis auf den Sack gehen mit einer schwarzen Germania oder wie sie hieß. Also das waren alles so tausend Sachen, wo du guckst dir das an und denkst so, es ist nur der Provokation wegen. Es erzählt eigentlich gar nichts. Mhm. Und wenn man jetzt sich dann bei Rammstein bleibt, in den neuen Lindemann-Videos geht es ja auch nur noch darum, welche Frau als nächstes auf die Fresse kriegt. Mhm. Und welchen komischen Fetisch man da ausleben kann. mal ganz losgelöst von dem, was in der Realität da abgeht. Oder abging oder was auch immer.
Ja, also eigentlich verdient der überhaupt gar keine Bühne mehr, muss ich jetzt erstmal so sagen. So, ne? Also das mal abgesehen davon, ich verstehe deinen Punkt, valide so, aber allein das dieser Typ, also es gibt ja wirklich wenig Menschen, denen ich nichts abgewinnen kann, so, also da, wo ich halt wirklich sage, so, ey, leb dein Leben, mach was du willst, weißt du, so irgendwie, aber das ist halt so, das ist der beste Beweis für too big to fail, weil jeden anderen, also das sind wesentlich größere Karrieren schon flöten gegangen, wegen vermeintlich kleineren Sachen, aber sobald, wir sind in einer Zeit, wo es halt einfach nicht mehr sein kann, dass Leute damit durchkommen, nur weil sie Geld haben. Mehr will ich dazu jetzt auch einfach nicht sagen.
Das haben wir ja, ich glaube, wir wissen schon, was du damit meinst, Alter.
Da ging es halt auch nur jetzt so um den Punkt, dass du merkst einfach, okay, das ist gemacht, um zu provozieren, und das habe ich bei Itchy irgendwie auch gesehen, und dann dahinter ja im Nachgang noch eine Gewaltkritik drin reinzupressen. Die, wenn sie für irgendwen da drin ist, fein, ich habe sie da nicht gesehen. Für mich war es einfach selbstzweckhafte Gewalt, gegen die ich per se erstmal nichts habe, außer sie ist so unendlich lang und kontextlos drüber gezogen und hat auch keinerlei humoristische Brechung irgendwo drin. Ich sag mal, so ein Terrifier 2, der ist auch unendlich lang und die Gewalt hat auch keine
Message. Der Typ
ist lustig dabei und es hat irgendwie einen Witz oder so, und das hier ist einfach so, das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, bah,
ja.
Sieht schlimm aus und es ist schlimm.
Na gut, ich meine,
ja, es gibt Leute, die geben dem volle Punktzahl, ist auch völlig cool, wenn ihr da irgendwas anderes drin seht, aber ich konnte es nicht.
Also, ich meine, du hast ja, also ich finde schon, dass dieser, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Kakihara, das ist der zweite. Ja,
Kaki, das passt.
sorry, dass ich ihn vielleicht falsch ausgesprochen habe, aber es ist,
geht uns heute, glaube ich, allen so.
Der ist ja quasi der Sadist und der andere ist ja auf der anderen Seite der Manipulierte, also vermeintlich Manipulierte. Und die Endszene zeigt es ja dann auch nochmal. Also ich meine, letztendlich der wird ja fantasiert, dass jemand von jemandem umgebracht wird, obwohl er es dann effektiv selber macht. So, also das ist ja dann, also dieses Selbstzweckhafte und der Gewaltwillen ist ja der Kakihara, und Itchy selber ist ja im Prinzip der ja immer eigentlich effektiv ja auch geschockt ist von seiner Tat. Weil als er diese Szene, wo er sagt, jetzt verprügel ich dich, und dann sie dann auf ihn losgeht und er sie dann umbringt, sieht man ihm ja dann an, dass er das eigentlich effektiv ja gar nicht wollte. Das war ja dann wieder eine Reaktion auf eine Aktion. Also, ich will es jetzt nicht schönreden, so der Film ist bei weitem nicht das, was Mieke verspricht, so, aber es ist halt, also, dass es jetzt einfach nur das ist, dann ist es nur der Kakihara. Also, das ist derjenige, der das halt wirklich will. Der andere, glaube ich, nicht, dass er es will. Das passiert in seinem Umfeld. So habe ich ihn verstanden, aber das ist halt, ich habe ihn aber auch deutlich abgewertet. So ist nicht. Also, ich hatte ihn mal bei 4,5 Sternen, da bin ich auf keinen Fall mehr.
Ah, okay. Ja, ich war auch bei der Erstsichtung, wie gesagt, war der einzige Film von Mieke, den ich halt vorher mal gesehen hatte. Weiß nicht mehr, wann es war. Das muss so Ende der 2000er gewesen sein. Der Film ist von 2001. Hatte ich auch irgendwie 7 Punkte bei mir zu stehen für den Film, ja. Das hat er definitiv auch nicht mehr bekommen. Aber ey, wer mehr wissen will, Alter. Zu viele Ws und M in einem Satz. der kann auch gerne bei den Banausen reinhören, bei unserem Papa-Podcast. Episode 195, da hat Liedin besprochen.
Ja, der war, glaube ich, auch nicht so angetan, oder?
Ging
so durchschnittlich.
6 Punkte steht hier in der Liste. Da habt ihr wahrscheinlich vielleicht noch eher die Tonspur im Kopf. Ich habe mir das noch nicht angehört.
So lange her. Ich kann mich nicht mal mehr an den Film vor 8 Wochen erinnern. Wie soll ich mich an den Podcast vor 3 Jahren erinnern? Ja, von mir kriegt er 3 Punkte.
Und ich habe den anscheinend reingeworfen, sehe ich gerade. Supporter des Beitrags. Oh Gott, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Scheiße, ey.
Stark.
Also ich würde ihm jetzt einfach noch 3 Sterne geben, weil der halt tatsächlich für mich noch irgendwo als Film funktioniert. Da gibt es andere von ihm, die halt für mich unguckbar waren. Das ist bei dem jetzt halt nicht so, aber ja. Im Zuge der ganzen Debatte jetzt dann auch, ich meine, da war ja gerade erst Frauentag, müsste man ja endlich viel für schärfer verurteilen, den Film, aber ist auch dem Zeitgeist geschuldet, glaube ich, also um dieses böse Wort wieder zu sagen. So.
Voll.
Also der Film ist von 2001 und das merkt man halt auch einfach. Ich glaube, das würde er sich heute auch so nicht mehr trauen. Ich glaube, da wird er 2-3 Haken mehr schlagen.
Ja, und das könnte den Film wirklich retten. Und neues CGI. Oder vielleicht einfach Practicals machen und ein bisschen weniger drüber.
Der geht halt 130 Minuten, Alter. Das ist einfach zu lang, Mann.
Ja, deswegen, wie gesagt, bei mir sind es 3 Punkte. Nee, geht nicht.
Ja, ich bin bei 4 Punkten gelandet.
Ja.
Eieiei, kriege ich einen Verriss hier.
Also ich würde dem jetzt, ich würde ihm noch so 6 Punkte, so 3 Sterne würde ich ihm noch geben, in Letterboxd, so, und dann, naja.
Ja.
Alright, haben wir doch ziemlich viel über den Film gequatscht, über den wir gar nicht so viel quatschen wollten.
Aber zumindest ist er personell ziemlich fair, weil zu dem ersten, den wir jetzt, glaube ich, besprechen, gibt es eine Überschneidung, nämlich die Kamera ist nämlich von Hideo Yamamoto und der ist auch der Regisseur von dem ersten Film, den wir jetzt, glaube ich, besprechen, wenn wir bei Bird People anfangen, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja.
Ja, genau. Regisseur? Oder meinst du auch wieder Kamera?
Kamera.
Genau, danke für den Übergang, lieber Erik. The Bird People in China. Ich hatte mir die DVD gekauft. Ja, DVD gibt's in Deutschland von Ascot Elite, schweizerische Filmfirma. Und Alter, habt ihr den irgendwo gestreamt oder habt ihr auch zufälligerweise DVD? Blu-ray-Auswertung gibt's ja nicht zu dem Film. Habt ihr auch DVD am Start gehabt?
Ich hab den, glaub, bei Amazon Prime irgendwo, bei irgendeinem Kanal war der mit drin, in Japanisch mit englischen Untertiteln. Oder ich habe ihn gekauft, also eins von beiden. Aber auf jeden Fall war der da drin, da konnte ich ihn gucken.
Wie waren bei dir die Bildquali?
Furchtbar.
Also, ich habe ihn bei Daily Motion gesehen, furchtbar.
Ja, es ist, also bei Amazon ist der SD, ne? Also ist
Ja, wie gesagt.
SD steht dabei für Scheißdreck.
Ja, genau. Oder irgendwas mit Development, Shit Development, keine Ahnung.
Und HD steht dann für hochauflösender Dreck.
Alter, DVD, ja, natürlich kauft kaum ein Cineast heute noch eine DVD im Laden, wenn es den Film auch auf Blu-ray gibt und so weiter. Es gibt einige Filme, auch Blockbuster, die gibt es nach wie vor nur auf DVD zu kaufen, aber ey, da geht die Bildqualität halt oft auch einfach noch in Ordnung. Zwar merkt man es umso mehr auf größeren Fernsehern, aber Alter, was hier die Bildqualität dieser DVD betrifft, das ist schon eine krasse Frechheit. Und das ist halt, du hast halt komplett einen schwarzen Rahmen drumherum. Also es ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ist nicht reingezoomt oder so, sondern man sieht, es ist halt vielleicht ein Drittel vom Bildschirm überhaupt nur ausgenutzt.
Das nennt man 4:3 und so waren Filme früher.
Nee, das meine ich nicht mehr, lieber. Bei 4:3 hast du nur die Balken an den Seiten gehabt. Ja. Ist halt wirklich wie reingezoomt, ohne dass es gezoomt ist. Und du hast halt überall den Rahmen drum. Und oben hast halt auch eine Linie mit irgendwelchen Artefakten. Also richtige Ranzqualität. Und das hat mir schon irgendwie den Start vermiest. Aber insgesamt kam ich dann doch okay über die 118 Minuten Runden, weil so lange geht der Film. Und das ist anscheinend so Standardlauflänge für Miike. Ich mach mal ganz kurz einen inhaltlichen Rundumschlag, weil die Geschichte mochte ich ja dann irgendwie auch doch ein bisschen. Und Dennis hat es erwähnt, ja, oft geht's bei den Miike-Filmen auch um irgendwas mit Yakuza. Ich hatte das Gefühl, bei fast allen Filmen, die wir heute bringen, war das auch, ja, hat es eine größere Rolle oder zumindest eine Rolle gespielt. So Mittelpunkt steht hier eigentlich Wada. Das ist ein Handelsvertreter, der den Auftrag hat, für seine Firma nach China zu reisen, weil die dort eben so eine Jade-Mine am Start haben. Und da soll er in der Provinz, die ziemlich abgeschieden ist, eben nach Jadevorkommen für die Firma suchen. Und der muss es halt machen, weil eigentlich hat den Auftrag ein Kollege von ihm bekommen, der aber krank geworden ist und fährt da halt hin. Und das war ein Aspekt, Entschuldigung, dass ich mal wieder abweiche, der mir bei dem Miike-Film dann doch ganz cool gefallen hat, weil er in mehreren Filmen, die wir heute hier mitgebracht haben, auch immer irgendwie Referenz zu China hatte. Ja, dass es dort gespielt hatte oder dass es auch um Chinesen auch mitging. Und ja, das fand ich cool, dass halt so ein bisschen auch unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt wurden. Gut, also, ja, im Auftakt der Firma soll er hindüsen, um abzuchecken, inwiefern Rohstoffe in China ausgebeutet werden können. Da kommt dann doch ein bisschen die japanische Perspektive zum Vorschein. Und kaum ist er da angekommen, macht er halt Bekanntschaft mit Ujie. Ujie ist ein Yakuza, der wiederum den Auftrag bekommen hat, Wada zu überwachen, weil gibt er halt die Möglichkeit, Geld aus ihm bzw. der Firma rauszupressen. Und Hintergrund ist nämlich auch, dass die Firma, für die Wada arbeitet, mal Geld bekommen hatte für ein anderes Projekt und das bisher nicht zurückgezahlt hatte. Wada ist halt eine Situation, einfacher Mitarbeiter, hat von dem Ganzen nichts mitbekommen, weiß also nicht, wer Ujie eigentlich ist oder woher der wirklich kommt. Und er fährt er dann aber, ich glaube, während der Zugfahrt, wenn mich da nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ist der halt, naja, alles andere als ein Gangster und lässt sich da auch ein bisschen einschüchtern von ihm. Machen sich da aber eben zusammen auf die Reise in ein entlegenes Dorf, ja. Also die sind in der Provinz dann irgendwann angekommen, wo es diese Yada-Vorkommen geben soll. Und die Fahrt dahin ist auch ziemlich hart. Die harte Fahrt. Gott. Und lustigerweise kommen die eigentlich gar nicht mehr so wirklich auf diese Ursprungssituation unbedingt zurück, weil dort werden sie gleich mit der Legende zusammengebracht. Und zwar sollen da Menschen leben, die wie Vögel durch die Luft fliegen können. Ja? Daher der Titel des Films natürlich auch. Und da lernen sie halt auch einen Großvater kennen, dessen Enkelin dann eben auch den Kindern des Dorfes so das Fliegen beibringt. Und darum geht's dann halt in dem Film auch, um die Hintergründe dazu und dieses Mystische. Und damit konnte ich auch einigermaßen was anfangen und da fand ich halt auch die Bilder ziemlich cool, weil du da halt viel von der Story in der Natur, in dieser chinesischen Provinz Natur dann halt zu sehen bekommst. Und ja, ist jetzt für mich kein Meisterwerk gewesen, aber ich kam da halt wirklich dann ganz gut durch. Wie ging's euch?
Ja, mir ging's ganz schön auf den Keks. Also, das Einzige.
Die hat das Blut gefehlt, oder?
Nee, darum geht's noch nicht mehr. Aber das war mir. Also, die einzige die Szene, die für mich im Kopf geblieben ist, wie quasi die drei aufeinandertreffen und der Erste den einen schüttelt, der Yakuza den einen schüttelt, meinte, so sprichst du denn kein Japanisch? Und dem Wada dann nichts anderes einfällt, als das Gleiche zu machen. Und ich dachte so, was zur Hölle? Was gucke ich hier jetzt eigentlich? Also, also klar, wenn du jetzt die ganzen anderen Filme davor, ich habe den jetzt ja auch relativ spät erst gesehen, wenn du die ganzen Filme davor gesehen hast, dann erwartest du natürlich irgendwie, dass du den Vorschlaghammer ins Gesicht kriegst, wenn du diese Inhaltsangabe nicht gelesen hast, was ich bei allen nicht gemacht habe, die ich nicht schon kannte.
Ja.
Und dann kriegst du halt sowas eher ruhiges, melancholisches, was so ein bisschen verträumt vor sich herkommt. So, vielleicht hat mich das auch abgefuckt, weil ich dann dachte so, okay, jetzt wird jetzt hier mein Gorehound sein nicht befriedigt. So, aber ich bin da überhaupt nicht gut durchgekommen. Ich bin da laufend in Stocken geraten, hab dann eine Pause gemacht, bin einen rauchen gegangen, bin dann wiedergekommen, hab dann weitergeguckt. So, das war eher nervig. Vielleicht muss ich ihm noch mal eine neue Chance geben, aber jetzt in diesem ganzen Wust an Mieke-Filmen, die wir jetzt geguckt haben, ist der komplett untergegangen.
Ja, siehst du, das ist lustig. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich hatte halt nur Ichi the Killer im Kopf. Mit dem bin ich halt reingestartet, hatte vorher mit Dennis geschrieben, der schon zu mir gesagt hat, ey, boah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Wahl war mit Takeshi Miike. Ich brauchte eine Pause. Man kann die auf jeden Fall nicht an einem, also man kann, bei Ichi the Killer habe ich auch immer wieder eine Pause gebraucht, 3 Anläufe oder wie viel auch immer. Und man kann halt nicht Takashi Miike-Film nach Takashi Miike-Film gucken, sondern da tut halt eine Woche Pause ganz gut. Deswegen war ich von dem halt hier auch einfach positiv überrascht, weil ne, der dann für mich genau das Gegenteil von dem war, was Ichi the Killer halt war. Ja, wie gesagt, kein Meisterwerk, aber fand den schön inszeniert.
Ja, geht mir genauso. Ich fand die Bilder ganz gut, fand es natürlich dann doppelt schade, dass es so scheiße, das Bild so scheiße aussieht, obwohl die Landschaft eigentlich so toll ist. Fand diesen Konflikt mit Tradition und Technik und so auch ganz, ganz cool irgendwie, aber jetzt auch nicht mörderspannend. Also ist halt ein okayer Film.
Ja, er wollte halt die Gegensätze zeigen, hat er geschafft. So. Aber also wie gesagt, ich bin da nicht so gut durchgekommen. Also ich glaube, in einer anderen Mut oder nicht so davor durch diesen ganzen anderen Wust an Filmen, ich glaube, wäre ich da auch besser durchgekommen. Aber ich, wie gesagt, also das. Aber diesen Konflikt, den hat man halt schon gesehen. Also das kam da schon raus. Also dass da so Gegensätze aufeinander prallen und das hat er schon ganz gut gemacht. So, das würde ich ihm auch gar nicht absprechen.
Ja. Das stimmt wohl.
Wollt ihr noch was loswerden oder soll ich Punkte raushauen?
Hau mal gerne Punkte raus.
IMDb bei einer 7,4, Letterboxd bei 3,8. Ich bin bei 7 Punkten gelandet.
Ich bei 6.
Ich bei 4.
Ja, geil,
Alter. Ey, das ist richtig geil. Das wird hier heute so eine kontroverse Folge. Ich hab richtig Bock drauf.
Ja, Mann. Die passen zu dem Regisseur, ey.
Ja, richtig, richtig gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wenn wir jetzt zu Eriks ersten Projekt kommen. Dann erzähl uns doch mal was zu Squid Game.
Ja, okay. Genau. Guter Punkt. Valider Punkt auf jeden Fall. Ja, As the Gods Will 2014. Ja, wie beschreibt man das? Es werden Kinderspiele gespielt, die mit ziemlich tödlichem Ausgang und auch relativ makaber. Also allein diese Eröffnungssequenz in der Schulklasse, großartig. Auch leider da so ein bisschen CGI aus der Hölle, weil die, aber trotzdem die Effekte, also ich fand das ganz charmant, so mit den Murmeln und so, dass das dann nicht nur Blut aus denen rausgerieselt ist, so, das hatte irgendwie von dem Bild, weil das machte das alles irgendwie noch so, also obwohl der Film nichts für Kinder ist, aber das machte es irgendwie, blieb in dieser kindlichen Thematik, weil es ja auch irgendwie alles Spiele sind, die da gespielt haben, die dann halt einen tödlichen Ausgang hatten. Am Ende dreht er halt ein bisschen arg ab. So, also ich würde auch gar nicht, weil jetzt durch irgendwie diese 5 Szenen da durchzugehen, die der Film hat, macht irgendwie wenig Sinn. Also es ist im Prinzip irgendwie Battle Royale trifft auf Squid Game. So, und also das hat ein paar nette Einfälle gehabt, also allein das mit dem, dass die Regeln nicht so ganz klar waren, also allein in dieser Schulklassenszene so von wegen, hier drück den Knopf, wir beenden das, so, und in der einen Klasse, die gezeigt wird, wurde halt die ganze Klasse runterdezimiert bis auf 2. Einer drückt einen Knopf und der zeigt ihm noch den Daumen nach oben. Das wird dann zum Stinkefinger, weil ihm auch der Kopf weggeflogen ist, weil er den Button nicht gedrückt hat. Und dann hast du das krasse Gegenbeispiel aus einer anderen Klasse, wo einer sich rangesneakt hat, den Button gedrückt hat und einfach damit die ganze Klasse eliminiert hat. Fand ich schon stark. Also allein dieser Dialog auf dem draußen auf dem Gang in dieser Schule war schon großartig.
Ich fand das auch geil, dass man so reingeworfen wurde und am Anfang gar nicht wusste, worum es da wirklich geht.
Na, das ist doch ähnlich, das wie hieß, der hatte auf Deutsch schon einen blöden Namen. Da gab es doch noch einen, wo den quasi die Herzen explodiert sind oder so. Das war das nicht jetzt, wie hieß denn der? Das war aber ein. Da sind die da auch geplatzt in der Klasse. Wie ist denn das? Also ich komme jetzt auch auf den Namen nicht, aber das war auch ein ähnliches Setting. Nur da hat es den Hintergrund, glaube ich, Liebe oder so gehabt. Und hier waren es halt einfach Kinderspiele, so die dann halt. Also klar, also das. Ich fand das Ende halt krass. Also wirklich, da habe ich dann, also ich habe ja mit vielem gerechnet, aber dass es dann halt am Ende noch so oll wird, so war dann halt. Das fand ich irgendwie doof. War dann halt auch wieder so, ja, okay, das hättest du jetzt nicht mehr gebraucht, aber also ich bin da echt gut durchgekommen. Also weil es halt auch nicht so, also die Gewalt war da, die war aber jetzt nicht einfach nur, um irgendwie so Tabus zu brechen, sondern das war ja auch eher so, diese Komik hat das ja auch so ein bisschen rausgenommen. Also diese in der Turnhalle, sorry, mit dieser riesen Minke-Katze, diese war ja wohl großartig.
Ja, ey, also ich hatte auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt meinen Spaß damit. Ja, man wird erstmal reingeschmissen, wie du schon meintest. Am Anfang sind gar nicht so die Regeln klar. gut, geht vielleicht ein bisschen, ein Ticken zu lang, auch die am Anfang die Szene halt in der Schulklasse, aber ich fand es halt geil und da fand ich auch die CGI dann irgendwie verschmerzbar. Der Film ist von 2014, ja, jetzt auch nicht so wahnsinnig alt, aber man sieht dem halt auch schon die CGI irgendwie sehr stark an.
Ja, klar.
Das fand ich aber auch okay für das Thema. Als dann halt, ne, bei dem zweiten Setting, da hat es bei mir sofort Klick gemacht, ah, okay, krass, hat ja Squid Game wirklich richtig krass von kopiert, von dem Film. Da habe ich ihm dann halt auch so den Einfallsreichtum also positiv angemerkt. Aber auch hier ging es mir leider ein bisschen zu lang, Alter. Geht irgendwie, was geht der, 114 Minuten, glaube ich? Und das merkt man halt auch wieder, ey.
Ja, und was ich finde, was man ganz krass merkt, 117 Minuten sogar,
117.
ist, dass der auf einer Manga-Serie basiert, weil du könntest den Film einfach in so 20-Minuten-Slots schneiden, von Spiel zu Spiel. Und dann funktioniert das irgendwie als Serie, weil, naja, und so fühlte sich der Film für mich auch an. Weil dann ist diese Klassenszene zu Ende und dann ist für mich auch irgendwie gefühlt eine Folge zu Ende. Und irgendwie bin ich damit nicht so richtig, richtig warm geworden mit dem Ganzen, weil ich dann am Ende dachte, ja, komm, jetzt noch ein Spiel, halt doch dein Maul. Und ja, weiß ich nicht. Ich fand den Einstieg ganz geil, außer die CGI, die war fraglich. Aber ja, ich kam da leider nicht so gut durch. Mhm. Ich habe mich da gerade so die letzten 40 Minuten schon ein bisschen gequält.
Ja, am Ende baut er auch ein bisschen ab. Also wie gesagt, das für mich war halt das Ende halt nochmal so, wo ich dachte so, wow, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil das passte dann von dieser Tonalität nicht mehr so in dieses, ich ziehe das jetzt alles irgendwie so ein bisschen, macht das alles so ein bisschen lustig. Das war ja dann nicht mehr lustig, das war ja dann quasi die Tragödie, das war ja der Loss im Prinzip. Und dann, warum, wieso, weshalb da jetzt irgendwas passiert, wird ja auch nicht so richtig klar. Letztendlich schwebt da irgendwas dann quasi über der Stadt und die stehen da oben drauf und gucken halt runter. So, also so richtig rauskommen, was das jetzt für einen Hintergrund hatte, fand ich, kommt da auch nicht. Außer ihr seht das jetzt anders. Also was das jetzt alles sollte, aber also ich bin da wirklich gut durchgekommen. Also das ist auch der, dem ich tatsächlich hier am meisten Punkte geben muss von den ganzen, die jetzt hier kommen noch. Also das ist
krass.
Tschüss.
Ja, ist so ein Fantasy-Filmfest-Ding auch.
Ja, ja, das, ja ist, voll. Das ist voller Crowdpleaser, auf jeden Fall. Also das Ding im Kino mit, also Anführungsstrichen, dann Gleichgesinnten, so, ja, voll. Mhm. Das Ding, da wird, hättest du wahrscheinlich für ein, zwei Ideen auf jeden Fall Standing Ovations gekriegt. Ja. Allein für, zieht die Kostüme aus. Nein, zieht sie doch wieder an.
Vielleicht hätte ich den mit Erik gucken sollen.
Ja, Mann, auf jeden Fall.
Ich habe den mit meiner Freundin geguckt und sie saß halt so da und dachte halt so, was tue ich mir hier eigentlich an? Sie mag halt so eine Filme halt überhaupt nicht. So, ne? Das ist halt so, Gewalt ist überhaupt nicht ihr. So.
Und das ist doch schön. Das muss ja wirklich Liebe sein.
Ja, ich bin Sonntag wiedergekommen aus Augsburg, weil ich halt Samstag in Augsburg aufgelegt habe. Und dann bin ich halt morgens um 7 wieder in Zug und habe dann so 7 Stunden im Zug gepennt. Und das Erste, was wir hier gemacht haben, war, lass uns einen Film gucken. Ja, ich muss noch 2 von Mieke gucken. So, lass mal den nehmen.
Super. Geil.
Lass mal romantischen Film abmachen.
Ja.
Ja. Ja, ich habe es ausnahmsweise mal geschafft, meine Freundin mit dem Film nicht zu verstören. Die habe ich ganz artig alle alleine geguckt.
Ich auch.
Obwohl, ich glaube, mit dem hättest du noch am meisten schon. Also ja, mit, also Bird People wahrscheinlich auch noch so, aber ich glaube, mit dem, ich glaube, der geht halt auch ganz gut durch, weil der halt einfach von der Grundtonalität einfach eher lustig ist. Ich glaube, der wäre durchgegangen.
Ja. Am ehesten auf jeden Fall. Ja. Wollt ihr noch was loswerden?
Nichts Relevantes.
Gut, dann können wir Punkte bringen, wa?
Ach so, da habe ich jetzt gepennt. Warte mal ganz kurz. Bin nicht vorbereitet. Kleinen Moment.
Letterboxd 3,2.
Ja, okay. Und IMDb habe ich auch nicht. Sorry, es tut mir leid.
Ja, dann. Was gibst du dem Meisterwerk?
Ich gebe dem Meisterwerk 8 Punkte tatsächlich. Ich habe da echt Spaß mit gehabt.
Krass. Plot Twist. Ja, ich 4.
Ich bin mal 5 gelandet.
Wow. Werden wir heute, ach nee, wir können das ja auch gar nicht drücken heute. Passend.
Aber ich habe extra schnell meine Mundharmonika rausgeholt. Ja, also. Warte. Wenn es für euch okay ist, würde ich, zum Schrecken von Lee, was hast du da?
Nein, Tom Lizard, hier.
Das kannst du dir bei Gedankenpausen, die wir irgendwie machen wollten, einspielen gerne.
Ich habe noch eine Ente, warte.
Wow. Das könnte auch eine Grille gewesen
aber,
sein.
Ich hätte auch noch eine Katze, aber da müsste ich jetzt aufstehen. Die macht auch noch.
So eine lebende, die dann drückst und dann macht die ein Geräusch?
Ja, warte. Das Kabel ist nicht lang genug. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Warte mal. Kleinen Moment.
Alles für den Effekt.
Alles für den Effekt, ja, schon verkackt.
Ich guck mal, was ich hier noch irgendwo in irgendwelchen Schubladen alles griffbereit habe.
Da, Miezekatze, sieht man die? Da, noch eingepackt?
Ja, miauing.
Das ist halt scheiße, wenn man ein Kind ist und erwachsenes Geld hat, so, ne?
Das ist ja, das ist eine unglückliche Kombination.
Okay, ich finde nur das Große, warte mal.
Ach du Scheiße.
Ja, hört man nicht richtig, ne? Shit, ich muss näher ans Mikrofon rangehen. Ich darf's nicht sagen, ihr dürft's auch nicht sagen. Es Verstoß gegen das Waffengesetz. Scheiße, jetzt reiten die Bullen eh bei mir.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du's. Versteck's mal eine von deinen 100.000 DVDs. So.
Genau. Oh, sehr schön.
Ja, ich möchte die Sekte zitieren. Ich bin Messer Messut, an meinem Messer klebt noch Blut.
An dem nicht, ist ein Urlaubsmitbringsel aus Mallorca.
Spätestens jetzt tauchst du in der nächsten Messerstatistik von der AfD auf. Dann ist jetzt auf Platz 1. So.
Vor allem Mitbringsel aus Mallorca, womit man halt so fliegt oder was. Ja.
Wirklich schön verstaut bei der Zahnbürste und so weiter, damit es möglichst wenig auffällt. Ja.
Nee, ist meine Nagelschere, ich schwöre.
War ja der erste Flug, der erste Urlaub von Nathalie Mir, habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwo erzählt im Podcast.
Ja, ich glaube, wir hatten das mal.
Ja, stimmt. Und Flughafen Tegel, Erik, du kennst ihn ja auch noch. Mhm. Wahrscheinlich. Und erster Flug nach ein paar Monaten zusammen, stehen wir dann im Security-Check und dann Nathalie vor mir und der Typ so, oh, was haben wir denn hier? Ein Messer. Ich so, oh, scheiße, Mann, das war's mit dem Urlaub. Griechenland, ja, jetzt nicht besonders weit weg, aber halt erster Urlaub. Und da war das aber so ein Berliner Arzt, der meinte, ah, und hier ein Korkenzieher, ach, für die Flasche Wein am Strand dann sozusagen. Und sie so, ja, genau so, habe ich vergessen rauszunehmen, tut mir leid. Und ja, kein Problem, hier Messer zurück und weiter.
Stark.
Keine Ahnung, bei mir lief das am Flughafen immer anders.
Ja, du bist ein Typ, du bist halt ein Typ. Na.
Als ich nach New York geflogen bin, 2016, hat mich einer wortlos quasi mitgenommen, in so eine Ecke gezerrt und hat mich halt mit so einem Teststreifen überall abgetastet, also auch unter anderem in Bereichen, wo man normalerweise nicht hintastet, wo ich mir dann auch dachte, so heiraten wir jetzt, weil er hat nichts zu mir gesagt, weißt du, ist halt so, was geht mit dir so, und dann am Ende kam dann raus, es war halt gucken, ob ich irgendwo Rückstände von irgendwelchen Sprengstoffen an mir hätte. Weißt du,
Es war schon auch ein Security-Mitarbeiter.
Ja, es war ein Security-Mitarbeiter. Ja, nein, ich würde da nicht irgendwie, also es hatte schon seine Gründe, aber er hätte einfach mit mir reden können, so, ne? Aber nehmen wir mal den tätowierten Assi mit an die Hand, schlepp ihn wortlos irgendwo hin, weißt du, so irgendwie, und dann wird er halt erstmal abgetastet überall und mit so einem komischen Teststreifen überall abgestrichen, wo ich dann auch dachte, so, red doch einfach mit mir.
Ja, Mann. Vielleicht war das dein Casting für P. Diddy's Freak-Off-Party.
Wow.
Naja, solange ihr mit euren schönen Messern kein Harakiri begeht, ist ja alles schön.
Oh, nice.
Was eine Überleitung. Alter. Wow. Denn ich bringe jetzt meinen Ersatzfilm für Ichi. Und ich habe mir dann eigentlich nur gepickt, weil ich dachte, okay, Samurai-Thema haben wir noch nicht drin. Ich habe mir in dem Moment 0,00 Gedanken darüber gemacht, was das für ein Film sein könnte. Bis ich dann gecheckt habe, das ist hier ein Remake von einem Film, den ich sehr, 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 sehr mag. Mhm. Und da begannen die Probleme auch schon direkt.
Okay, ich kenne das Original leider immer noch nicht. Ich habe mir die Blu-ray gekauft, aber auch nur deshalb, weil da das Original nämlich mit drin war. Sonst kriegst du den nicht anders in Deutschland. Also sprich nur in Kombination mit dem Remake. Und deswegen war ich froh, dass du ihn gepickt hattest, weil ich dann zumindest mal das Remake abhaken konnte. Ja. Ob das jetzt gut war oder nicht, kommen wir ja noch zu sprechen. Erik, du kanntest den auch noch nicht vorher, ne?
Nein.
Kanntest du das Original aber dafür vorher schon, oder?
Auch nein.
Auch nicht, okay.
Ja, denn das Original von 1962 von Masaki Kobayashi ist Platz 1 der Letterboxd Top 250 oder jetzt Top 500.
Wow, Alter.
Also das ist die Verurteilten für Cineasten-Snobs. Aber ich habe ihn gesehen, er ist fantastisch, ich kann es nicht anders sagen. Und mit dieser Bürde ging ich leider auch in diese Rezension. Denn man kann sagen, man kann über das Remake jetzt sagen, was man will. Nötig war es jetzt nicht, sagen wir es mal vorsichtig. Und das war auch schon etwas, worauf ich eben angespielt habe. Das Ding hatte Premiere 2011 in Cannes und ist ein 3D-Remake von Harakiri. Und der wurde auch in Cannes als erster 3D-Film vorgestellt. Das ist der erste Film in 3D, der in Cannes
Premiere hatte. Richtig passend bei diesem eher ruhigen Film.
Ja, also ich wusste das mit dem 3D gar nicht, bis ich das recherchiert habe. Habe mir gedacht, an welcher Stelle hätte das wohl gepasst?
Bei dem Holzschwert am Anfang.
Ja, ich glaube, danach hört es auf.
Ey, aber kein Witz, ich habe das ja jahrelang und auch immer noch verfolgt, welche Filme in 3D rauskommen. Und ich glaube, ich habe den gar nicht in 3D. Ich muss das gleich dann im Anschluss an dieser Aufnahme hier abchecken und möglicherweise mir den nochmal kaufen, ja,
du,
in 3D.
Du bist schuld, dass das Dach irgendwann einstürzt da oben, weil das halt einfach nicht mehr tragfähig ist.
Das ist nur die Blu-ray, die wiegt nicht so viel. Schlimmer wird's bei den ganzen PlayStation 2 und Wii, Nintendo Wii Spielen. Ja, das sind ja noch richtige DVD-Hüllen mit Gewicht und Anleitung und so weiter. Die bringen's eher zum Einstürzen.
Ja. Aber hier, und das muss man jetzt mal ganz, ganz positiv hervorheben, weil wir haben jetzt auch schon viel drauf rumgeritten auf der Bildqualität oder seinen Drehstil. Eins kann man dem Film nicht vorwerfen, nämlich, dass es scheiße aussieht.
Ja.
Denn die Bilder hier und auch die Bildsprache, wie es mit Farben, Licht, Schatten, Dunkelheit gewählt ist, ist schon cool.
Mhm.
Da kann man auf jeden Fall keine Kritikpunkte dran finden. Da war ich auch durchaus angetan von. Der Score kann man jetzt von halten, was man möchte, er ist manchmal ein bisschen drüber, weil das Original kommt fast ohne Score aus und das macht manche Szenen halt auch noch mal ein bisschen stärker. Aber der Score hier ist von Ryuichi Sakamoto, der hat The Revenant, Last Emperor und so ein Kram gemacht. Also auch durchaus jemand mit Rang und Namen. Und für die ganz großen Klugscheißer, das Genre von diesem Film ist Hidaigeki. Das heißt, sind quasi die Period Pieces aus Japan, und weil George Lucas das Wort Hidaigeki so geil fand, hat er die Jedi danach
benannt. Ah, okay.
Passt ja auch ein bisschen mit Samurai, Schwerter, Lichtschwerter.
Ja, auch die ganze Einstellung, so, ne? Also, das ist ja dann auch alles ein bisschen vergleichbar.
Ja, Star Wars ist ja auch so ein bisschen The Hidden Fortress von Kurosawa und so. Also, der hat da ja schon gerne hier im japanischen Raum sich etwas umgesehen. Und auch hier haben wir wieder einen fucking langen Film mit 128 Minuten. Ja, so lang ist es eigentlich gar nicht. Wenn man heute ins Kino geht, kommt man ja meistens unter 3 Stunden nicht raus. Und der Film hier, der könnte es theoretisch auch vertragen. Und ich erzähle mal eben kurz, worum es geht, bevor ich dann darauf komme, warum dann aber doch nicht. Denn in dem Film hier, wie auch in dem anderen Film, geht es um herrenlose Samurais, sogenannte Ronin. Und einer kommt an ein Anwesen des Lee-Clans und bittet darum, dass er halt den rituellen Selbstmord, also Seppuku, begehen darf. Da es aber in dieser Zeit sehr viele verarmte Ronin gab, die versuchten, so Geld daraus zu pressen, erzählen sie ihm erstmal eine abschreckende Geschichte von einem anderen Typen, der da ankam. Und das deckt sich soweit auch alles noch mit dem Original. Und als sie ihm die Geschichte dann zu Ende erzählt haben, was mit dem anderen Typen passiert ist, der denselben Wunsch geäußert hat und am Ende da ziemlich qualvoll rauskam, das war das eben erwähnte Bambusschwert, denn wer mit einem Bambusschwert Seppuku begehen möchte, hat einen etwas längeren Weg vor sich, den man auch qualvoll inszeniert zu sehen kriegt. Hier aber irgendwie ein bisschen weniger, als ich es aus dem Original in Erinnerung habe, und das wundert mich bei Miike irgendwie.
Ja, aber das fand ich gar nicht so schlimm, also dass es da nicht so selbstverkauft gezeigt hat.
Fand ich auch gar nicht so schlimm. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit dem Film auch kein Problem. Ich dachte so, ah, cool, ja, bisher 1:1 Remake, lübt, alles schön. Und dann beginnt halt dieser Typ, seine Seite der Geschichte zu erzählen. Und da wurde das Original oder die Vorlage auf sehr, sehr gute Dialoge setzt und Monologe und wie was erzählt wird und was gesagt wird, kriegen wir hier dann ab dem Punkt einen unendlich langen Flashback zu sehen, der nicht mal so krass aufgelöst wird, wie es im Original wird, um dann am Ende wieder dazu hinzugehen, wo es auch im anderen Film dann am Ende grob hinläuft. Nur das, was das Original so geil macht, eben dieses Hin und Her der Worte und Dialoge, Monologe, wie sie es sagen, was sie sagen, wann welche Informationen gedroppt werden. Da man es hier sieht, ja, okay, Film, Show, Don't Tell, aber naja, die Vorlage löst es irgendwie für mich deutlich, deutlich besser auf. Da konnte ich von der Laufzeit des Films gar nicht genug kriegen, obwohl er jetzt nicht unbedingt, er ist schon langsam auch. Und der geht auch 135 Minuten. Also ist sogar noch länger als der hier. Der hier fühlte sich für mich aber deutlich länger an. Ja, sodass ich am Ende, ist er hier eigentlich gar nicht daran gescheitert, dass er ein schlechter Film wäre, sondern einfach daran, dass ich das Original kenne. Und das tut mir ein bisschen leid, weil es könnte, also man, wenn man das andere nicht kennt, und das dürft ihr jetzt gerne sagen, wie er für euch funktioniert hat, ob das besser funktioniert als für mich jetzt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Mann, das war bei Kobayashi aber viel besser. Oh Mann, das war bei Kobayashi besser. Wie ging es dir da, Erik?
Also ich bin tatsächlich ganz gut durchgekommen durch den Film. Also der hat mich halt auch echt über die Laufzeit unterhalten. Und also ich war tatsächlich auch am Anfang erstaunt, dass es halt, also bei The Bird People in China ist mir das ja auf den Keks gegangen, dass es kein nicht das war, was ich erwartet habe, weil ich halt Mieke gelesen habe, sondern da war es aber so, der hat mich halt irgendwie gecatcht. Also klar, diese Szene mit dem Bambusschwert ist natürlich schon der Catcher. Und dann willst du natürlich irgendwie wissen, wie es weitergeht. Aber da bin ich tatsächlich echt Stück für Stück immer weiter reingesogen worden und dann war der Film halt irgendwann vorbei. Also ich bin da echt gut durchgekommen.
Ging mir so ähnlich. Mochte da halt auch die Geschichte mit der Familie, wo, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon in den Spoilerbereich geht, aber eben Kleinkind, ja, am Start ist, was dann eben auch dazu führt, oder mit der Familie passiert was eben dazu führt, dass er da auch, wie der Film halt am Ende abläuft, so mal ganz, ganz bescheuert verallgemeinert. Und das hatte mich halt auch irgendwie, er schon auch angesprochen, mitgenommen. Von daher hat der Film im Gegensatz zur Anfangsszene, wo er mich eigentlich schon aufgrund dessen, dass es halt in Länge gezogen wurde, schnell genervt hatte, hat er mich dann relativ schnell wieder eingefangen und dann halt gut bis zum Ende durchgebracht. Ich mochte den, vor allem optisch. Also wie du schon meintest, Dennis, Bildqualität war hier auf jeden Fall deutlich besser. Fand, die haben es gut gemacht mit den Szenerien, so den klassischen japanischen Häusern von damals. Aber auch eben, weiß nicht, für mich hat jedes Detail da sogar gestimmt. Die Kostüme waren halt geil, man hat das denen voll abgenommen, wie die sich bewegt haben. Also für mich war das halt wirklich so ein Samurai-Film, was ich von dem eben auch, also wenn ich Bock auf einen Samurai-Film habe und da eine Erwartungshaltung habe, dann hat der die für mich erfüllt. War jetzt nicht der perfekte Film für mich, aber mich hat er halt weitestgehend wirklich gut abgeholt. Ja. Mochte den.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der für mich auch noch mal besser funktioniert hätte, wenn ich die Vorlage nicht gekannt hätte. Alleine auch, bei der Vorlage bin ich so, dass jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, was passiert in den ersten 15 Minuten. Du bekommst halt eine Info, dass drei Menschen fehlen. Und ich bin da völlig blauäugig reingerannt. Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht, warum die denn jetzt nicht da sein könnten. Und dementsprechend hat es mich dann am Ende auch bekommen.
Verstehe. Ja.
Und war dann irgendwie investiert. Und das habe ich hier nie so ganz geschafft, weil ich immer wusste, worauf es hinauslaufen müsste. Und habe dann, fand ich manche Sachen auch so, da hat er sich was anderes überlegt. Und da würde ich gerne mal wissen, wieso. Weil die Vorlage bei manchen Sachen konsequenter ist. Und wenn es jemandem nicht an Konsequenz mangelt, dann ist es ja eigentlich Miike. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Also die Bambus-Geschichte mal fernab dessen. Aber es gibt auch was in der in der Rückschau dann quasi passiert. Wenn man alles sieht, was mit der Familie ist und da passieren in der Vorlage, ist es etwas drastischer.
Mhm.
Und nicht so, weil es wäre jetzt ein Spoiler, aber es wird halt eine Person stirbt und die aber auf, mit einer ganz anderen Ursache hier.
Mhm.
Nämlich so, dass sie da selber nichts zu beiträgt und das fand ich irgendwie merkwürdig, weil es wundert mich, warum er das gemacht hat.
Mhm.
Aber ansonsten, ja, es ist ein...
Um nochmal mehr dem Titel Harakiri Rechnung zu tragen.
Ja, das tut das Original auf jeden Fall, an dem Punkt. Ja, es ist kein schlechter Film. Er ist bei mir nur echt krass am Original zerschellt.
Mhm.
Ich glaube, da konntet ihr dann deutlich mehr mit anfangen.
Ja.
Aber der kommt allgemein hin auch echt ganz gut weg. Es ist bei IMDb bei einer 7,4 und bei Letterboxd bei einer 3,8, was echt gute Werte sind. Also das ist ja eine angenehme Bewertung. Da bin ich mit meinen 6 dann doch etwas drunter.
Erik, wo bist du gelandet?
7,5.
Okay, ich bin bei einer 7. Eventuell gab es ja ein paar bei Letterboxd, die sich verklickt haben.
Das kann beim Import nicht passieren, weil hier ja der Bindestrich zwischen Hara und Kiri ist.
Ja.
Aber ich muss jetzt nochmal hier kurz diesen 13 Assassins mit reinwerfen, weil, also wenn dir das jetzt gefallen hat, aber dir das vielleicht zu langsam war, dann nimm den anderen, weil da ist ein bisschen mehr Action und allein dieses, weil der ist ja dann so ein bisschen berüchtigt für seinen Endfight, weil der geht halt einfach, dieser Final Moment geht halt 45 Minuten. Das ist einfach eine riesige Schlacht und hat so Anleihen von 300, weil das alles in so einer kleinen, engen Stadt spielt, mit mehreren Gängen und Fallen aufgebaut und hast du nicht gesehen. Also das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
Ja, den wollte ich mir auch auf jeden Fall noch reinziehen und Visitor Q werde ich auch irgendwann mal gucken. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause von dem Mann. Und ich glaube, alles, was so in seiner Filmografie bei Letterboxd Popularity unter Bird People kommt, gucke ich niemals. Da sehen die, außer vielleicht Zebra Man, das irgendwie lacht mich das an, ich weiß nicht warum. Irgendwas macht das mit mir.
Nee, es gibt ja diese Dead or Alive Trilogie und da gibt es ja noch eine Yakuza weitere Trilogie, da hatte ich mit angefangen, das war dieser, warte. Wie hieß er? Irgendwas mit Shinjuku. Ja, Shinjuku Triad Society. Das
klingt auch wild.
Ja, der ist von 95 und der sah halt auch aus wie 95. Also alles, was wir bis jetzt gesehen haben und was neuer war, sah besser aus als der Film. Und davon gibt es auch 3 Teile irgendwie. Also das Yakuza-Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr verwachsen damit drin.
Ja, es gibt ja auch noch Graveyard of Honor, der soll ja auch eigentlich ganz gut sein und so. Also der hat schon noch ein paar, die ich mir vielleicht irgendwann mal angucken werde.
Na, mich hat noch dieser Lumberjack the Monster angelacht. Das ist ja dann auch so ein Serienkiller-Ding irgendwie. Also der hat tatsächlich auch bloß eine 3,0 bei Letterboxd, aber irgendwie ich finde das Filmplakat ziemlich stylisch, wie er so mit schrägem Kopf und mit diesem Hammer davor irgendwie, das ist aufgrund des Posters, das ist einfach wert, glaube ich.
Ja, ich werde mir auf jeden Fall auch noch 13 Assassins irgendwann mal geben. Ich hatte mir im Zuge der Aufnahme hier als, ich glaube, zweiten Film Agitator einfach noch angeguckt, um was weiteres abzuhaken von Filmen, die ich in der Sammlung habe. Ist ja auch so ein typisches Yakuza-Ding. Ansonsten kenne ich halt immer noch nicht Audition, den werde ich mir trotzdem noch geben müssen. Ja, aber so richtig Bock auf weitere, da hält sich meine Lust auch gerade in Grenzen.
Ja.
Aber Erik hat eigentlich auch schon eine gute Überleitung gebracht. Du hast ja schon die Dead or Alive Trilogie erwähnt und die haben wir den ersten mitgebracht. Und ich oute mich mal. Ich habe die drei Filme schon relativ lange in der Sammlung. Erik ist so am Lachen. Ich vermute, der weiß, worauf ich hinaus will. Und die haben halt ziemlich prägnante Covermotive. Entspricht, glaube ich, auch den Filmpostern. Und ich habe die Filme vorher nicht geguckt. Ich kannte auch nur vom Titel her eine bekannte Videospielreihe, die so ab Mitte der 90er einen Ursprung hatte. Und ich hatte immer irgendwie mein krankes Gehirn hatte das miteinander assoziiert. Ja.
Es gibt aber
so bin ich da rangegangen.
Es gibt auch aber DOA, der von 2006 ist. Das ist die
Videos. Genau, es gibt einen DOA, genau, Kurzform von der Dead or Alive Videospielreihe ist DOA und so heißt auch der Film von 2006. Den ersten Film dieser Trilogie, den ich mir angeguckt habe, hat nichts, einfach nur als vorsichtshalber Hinweis, nichts mit der Videospielreihe zu tun, ja. Ich hatte nur eben aufgrund des Covermotivs irgendwie diese Assoziation, dass es irgendwas mit dem Videospiel zu tun hat. Ist ja auch egal, ja. Muss ja einen Film nicht besser oder schlechter machen. Aber ich wollte mich hier einfach nur mal outen, dass ich diese Assoziation ein paar Jahre einfach im Kopf hatte.
Du hast also Titten erwartet, ja?
Die Titten kriegt man ja so oder so, ja. Manchmal
korrekt.
Blut durchtränkt, manchmal mit Milch.
Ja, den 43er mit Milch, den machen wir nachher.
Ja, hier sieht man auch Titten, aber auf die gehe ich gar nicht ein. Ich gehe auch nur einfach mal grob inhaltlich, weil viel besser kriege ich es auch nicht hin. Als grob. Passt ja vielleicht zum Film. Also Dead or Alive. 1999 kam der erste Teil raus. Ich habe noch nicht die beiden anderen weiteren Teile geguckt. Die hat Takashi Miike relativ schnell nacheinander abgedreht. Als zweiten Teil gibt's noch Birds von 2000 und Dead or Alive Final 2002. Da gibt es neben der Kinofassung auch einen Director's Cut. Da kann ich euch jetzt nicht sagen, worin die sich unterscheiden. Aber beim ersten Teil geht's auf jeden Fall um eigentlich zwei Personen, die im Mittelpunkt stehen. Wir folgen erstmal Ryuichi, der Sohn chinesischer Eltern ist. Und Ganze spielt in einem Stadtteil von Tokio namens Shinjuku. Und der ist halt geprägt von mafiösen Strukturen, weil Ryuichi ist eigentlich Anführer von einer eher kleineren Bande, der da aber mit der so nach und nach die Vormachtstellung des Gangstertums da übernimmt. Und damit ganz schön der ortsansässigen Yakuza auf den Sack geht, aber auch den chinesischen Triaden. Also die haben da irgendwie bisher den Stadtteil so unter sich aufgeteilt, bekriegen sich hart. Und Ausgangssituation ist, dass von Ryuichi, der jüngere Bruder aus seinem Studium von USA wieder zurückkommt und die beiden da halt zusammen durchstarten wollen. Wir switchen dann noch zwischendurch zu der anderen Hauptfigur. Hier natürlich schwarz und weiß. Wir sehen hier als weiße Person den pflichtbewussten Polizisten Yojima, der halt zu Hause ziemlich beschissene Situation hat, weil seine Tochter ziemlich schwer krank ist. Und seine Frau, die Mutter, ihm halt erörtert, dass die OP der Kleinen mit 20 Millionen Yen veranschlagt ist, was er sich halt mit seinem überschaubaren Polizistengehalt auf jeden Fall nicht leisten kann. Ich fand es irgendwie abgefahren, ja, die Situation, wie er Essen in sich reinstopft, total trocken nur zuhört und ihm seine Frau das halt erzählt so, dass OP notwendig ist und was das Ganze kostet. Man also ziemlich schnell mitbekommt, was das eigentlich für ein Charakter ist. Aber gut, das ist der Auftrag, 20 Millionen Yen irgendwie an den Start zu bringen. Dann folgen wir erstmal wieder Ryuichi, genau. Also Ryu, den kenne ich, ich glaube, das ist ein Charakter aus Shenmue, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Ichi, ich glaube, das ist die Kombi, muss ich mir einfach jetzt merken.
Ist Ryu nicht aus Street Fighter?
Stimmt, Ryu auch aus Street Fighter. Ryu und Ken. Ja, wie heißt denn der aus Shenmue? Kann das jemand noch schnell googeln?
Lee wird dich für deine Tastaturanschläge übrigens lieben.
Ja, ja, ich weiß. Macht er sowieso. Ach, Ryo mit O war das. Okay. Der plant halt mittlerweile den nächsten Coup, will nämlich die chinesische Mafia und die Yakuza, also die Triaden, die Yakuza irgendwie gegeneinander ausspielen. Versucht er insofern, als dass er
eine aus Taiwan ansässige und kommende Triadentruppe, die dort mit harten Drogen auf den Tokyota-Markt will. Er versucht einfach gegeneinander auszuspielen. Ja, gibt's halt immer wieder ordentliche Gewaltspitzen. Hab die Vermutung, dass das dann was war, was dann auch wieder Erik angesprochen hatte. Also ich hatte da inhaltlich echt meine Schwierigkeit, dem zu folgen. Wahrscheinlich lag es aber auch daran, dass ich da einfach ein bisschen durch war. Auf jeden Fall geht's da halt um diese Konflikte. Ja, diesem Polizisten gegen den mafiösen Strukturen und den Triaden gegen Yakuza-Geschichten. Bitte nagelt mich nicht fest, was im Detail durch wen da noch passiert ist. Ich kam da halt semi durch. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich eine Videospielverfilmung vermisst habe. Wie ging es euch dabei?
Also für mich war das halt wirklich so, als hätte er dieses Gangster-Kino genommen, einmal gegen die Wand geworfen. Und das, was noch lebt, das hat er genommen. So. Also
gute Beschreibung.
Also der hat einfach alles, was es so irgendwie an Konventionen in diesem Genre Gangster-Kino gibt, so, das hat er quasi nicht einfach nur erfüllen wollen, der wollte damit randalieren gehen. Und das hat er auch wirklich eindrucksvoll gemacht. Ich meine, allein diese Eröffnungssequenz, das hat er ja schon fast so, also nicht in der Qualität, aber das ist ja genauso wie diese Teehaus-Schießerei gewesen in, wie hieß er?
Hartbold,
ja. Genau, also das ist halt so, er wollte halt einfach mal zeigen, was so geht, dann haut er halt richtig auf die Kacke, aber dann wirkt der ganze Film danach so, als wären das einfach irgendwie 10 Musikvideos von einem Künstler gewesen, weil er von Setting zu Setting springt. Also das ist halt so, mir fehlen da so manchmal so diese Wege dazwischen, so, das ist halt, also der hat es nicht einfach gemacht, dem allem so zu folgen und da auch so dran zu bleiben.
Ja, der rote Faden ist schon hart zu erkennen. Also eher dünner Faden anstatt ein Seil.
Also er hat schon da paar coole Ideen gehabt, aber auch da ist es wieder gescheitert am Budget. Allein diese, wie es auf die Welt rauszoomt in dieser Endszene.
Da habe ich mich auch gefragt, okay, wieso jetzt eine Trilogie? Ist doch eigentlich nicht so übrig, Alter.
Das war auch echt das Härteste.
Ey, ich dachte so, seit langem gesehen. Wow, Alter, auf welchem 486er haben sie das denn zusammengedonnert? Weißt du, so irgendwie, also das hat. Also ja, okay, der ist von 99 so, aber trotzdem, also das tricktechnisch, dann lass es doch lieber raus. Komm, dann erzähl's doch nicht so groß.
Absolut.
Also auch dieses, dass er dann auf einmal den Hadouken kann, nicht verstanden, weißt du, so irgendwie, also das ist halt, aber er hat ja so ein paar Schmankerl, also du kommst halt als jemand, der dann halt so sich so ein bisschen berieseln lassen will, und auch das ist so ein Film, da kommst du wahrscheinlich mit ein paar Bier und ein paar Kumpels ganz gut durch, weil du hast dann halt Schauwerte. Ist aber definitiv auch kein Film, den du wahrscheinlich mit deiner Freundin oder deinem Partner für einen ruhigen Abend gucken wollen würdest. So, ne? Also ist jetzt ja.
Da bin ich froh, dass ich die alle ohne die geguckt habe. Ich streite dem auch gar nicht so die lustigen Momente ab. Ja, auch die Szene war doch bei dem Film, oder? Wo hier der Polizist dann die Panzerfaust auf einmal hinten so rauszieht. Der musste ja auch schmunzeln. Aber es war dann halt nicht durchgängig. Aber, ja, ich kann ja CGI verschmerzen, wenn es halt inhaltlich irgendwie dazu beiträgt. Aber es war so billig, Alter. Es war so ultra billig. Das hätte man halt irgendwie auch einfach anders
machen
können.
Ja, man hätte es auch gar nicht gebraucht. Ich meine, es war
in dem Fall.
Aber letztendlich diese Endszene, ich meine, wie er dann da aus dem Auto wieder kriecht, sich den Arm abreißt, da irgendwie so halb, also habe ich mich so ein bisschen an Aktion Mutante hier, wo der seinen siamesischen Zwilling so abreißt, so irgendwie genau das, weißt du, so irgendwie diesen doch relativ für die Zeit gab es auch alles schon besser, aber für den Schnitt hat es ausgereicht, diesen Gummiarm da runter zu ziehen und diesen Stumpen da zu zeigen noch, der da irgendwie nur noch aus Knochen besteht. Irgendwie, also, und dann noch ein bisschen so in die Kamera zu gucken, als würde mich das jetzt gar nicht irgendwie, hat mich jetzt gar nicht so richtig getroffen so, und dann macht es danach diesen Knall und die Welt ist zu Ende und ich dachte so, what? Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Also ich bin da wie gesagt, ich fand den halt wirklich anstrengend. Also man ist irgendwie durchgekommen, weil man halt irgendwie doch immer wieder entschädigt worden ist, aber auch nur aus dem Grund, wenn du so eine Filme halt also generell was mit Gangsterfilmen anfangen kannst und auch eher mit härteren. Weil für allen anderen würde ich davon abraten. So, das, also wenn du musst halt in diesem Genre irgendwie zu Hause sein. Jedem anderen, der will seine 2 Stunden oder 1,5 Stunden Lebenszeit zurück. So.
Ja. Und das muss man jetzt hier vielleicht dem Film mal auch auf der positiven Seite noch lassen. Er ist mit 105 Minuten der, ich glaube, von uns heute mitgebrachten Film der kürzeste.
Ja. Yeah.
Immerhin, ja. Ich konnte ihm tatsächlich ein bisschen was abgewinnen. Irgendwie. Ich fand, beim Einstieg habe ich gedacht, ach guck mal hier, Guy Ritchie ist ja gar nicht so weit weg, weil du hast relativ schnelle Schnitte und dann Tempo angezogen, wieder Slow Motion und da wird schon ein bisschen rumgespielt. Dann nimmt er danach aber irgendwann so mal komplett das Gas raus. Dann fährt er nur noch im Standgas quasi durch die Innenstadt. Und es hat dann irgendwie so, weiß ich nicht, da hat es mich dann nicht von der Handlung her, aber irgendwie so vom Tempo und von dem Hin und Her so ein bisschen eher an Departed oder sowas erinnert, an diese Sachen aber nicht so gut. Und ich hätte dem Film echt eine Menge, glaube ich, abgewinnen können, auch mit der Schießerei, die zwischendrin war. Und hättest du das Finale noch mit einem richtig geilen Showdown gemacht, wäre ich hier echt gut zufrieden gewesen. Aber das Finale war dann irgendwie, ging für mich eher so in dieser over-the-top-indisches Action-Gewitter. Und da war ich raus. Also ich hätte es lustig gefunden in anderen Filmen, aber hier dachte ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Also wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und damit war ich extrem unglücklich dann, weil ansonsten hätte ich den Film wirklich mögen können. Das Poster ist schrecklich, aber ansonsten fand ich es eigentlich alles ganz cool. Auch so irgendwie alles eher so graue Charaktere, nicht schwarz oder weiß, sollen sie irgendwie sein, aber irgendwie sind es ja doch alle so ein bisschen halb Arschloch, halb nicht. Und bin ich ganz gut durchgekommen. Also hier war ich überraschend positiv gestimmt.
Sehr schön. Die unterschiedlichen Meinungen zu den jeweiligen Filmen gehen weiterhin auseinander. Freut mich sehr. Ja, soll ich Punkte raushauen? Oder wollt ihr noch was loswerden?
Mach gerne.
6,7 bei IMDb, 3,5 bei Letterboxd. Ich bin bei 5,5 gelandet.
5,5? Ja, da gehe ich mit. Tatsächlich.
Hey!
Okay, willst du diesen Lizard machen, während ich hier reinpuste?
Ja, okay. Warte.
That's what she said.
reinpusten, hast du gehört, ja, nicht reinblasen.
Ach so. Richtig geiler Dialog im Schlafzimmer. Willst du den Lizard machen, während ich hier reinpuste?
Aber Dave, hast du schon mal Gedanken darüber gemacht gehabt, wie ein Hai Mundharmonika spielen würde? Mit dem Mund oder mit den Kiemen?
Der kann 7 Mundharmonikas gleichzeitig spielen.
Geil. Das wäre so ein richtig geiler Kudamm-Künstler, Alter. Der Hut, den er da hinlegt zum Geld sammeln, wäre sofort gefüllt.
Ja, ich bin bei 7 Punkten.
Völlig überrascht. Alter.
Okay. Völlig überrascht. Was?
Also, du warst jetzt bei Dead or Alive, oder?
Ja, ja.
Ja, okay.
Also, komisch, aber ich mochte den.
Ist doch schön, wenn du mal im Gegensatz zu uns mehr Punkte hast.
Ja, dann kommen wir mal zu einem Film, der in einem Genre zu Hause ist, was sonst eher meine Achillesferse ist.
Ja, ich bin dran. The Happiness of the Katakuris. Von 2001.
Entschuldige, Erik, mir fällt jetzt erst die Frage ein, weil ich die hier auch stellen wollte. Wie bist denn du, was waren deine Entscheidungsfindungen? Also wie bist du auf As a God's Will, den Film von vorhin, überhaupt gekommen?
Ach so, ich bin bei Letterboxd so durchgegangen und habe das genommen, was mich halt quasi interessiert hat. Und ich hatte ja am Anfang, als wir uns besprochen hatten, 3 Filme reingeschmissen. Da war, glaube ich, Harakiri auch dabei. Und dann wurde das ja nochmal dann umgeswitcht und ich habe mich dann für die ersten beiden entschieden, weil ich die als erstes reingeworfen hatte, einfach so ausschlussverfahrenmäßig. Aber das Filmplakat ist halt auch schon so ein bunter Fiebertraum, weil da so eine komische Figur drauf ist und so, also sieht alles so eher so ein bisschen nach Knete aus und hat ein bisschen was so von 70er Jahre Woodstock-Drogenfilm so irgendwie. Und ich habe gedacht, okay, was hat er daraus gemacht? Und Das war so der Hauptgrund, warum ich mich für den mit entschieden habe.
Mhm. Ja, gerne. Okay.
Kanntest du die Vorlage, die südkoreanische?
Nein. Okay. Also hatte ich dann auch beim The Quiet Family, spielst du jetzt an?
Ja, genau.
Genau, nein, kannte ich nicht. Das war einfach, das ist jetzt auch in der Recherche so ein bisschen, also in der bisschen Recherche, was ich mir noch nehmen konnte, weil es ja doch relativ viel war und ich irgendwie doch, während wir das besprochen haben, bis zu dem, ne, man hat so lange ein Motivationsproblem, bis man ein Zeitproblem hat, so, ne, das ist halt. Ja. genau, ist halt ein bisschen viel Zeit ins Land gegangen, deswegen ist es jetzt tatsächlich auch einer gewesen, den ich zwar dann schon gesehen hatte, aber dann auch nicht mehr so richtig viel zu rausgeschrieben habe. Ich habe es aber auch gesehen, dass es da irgendwie eine Vorlage zu gibt. Kennst du die Vorlage?
Ich kenne die auch nicht, aber Dave kennt die angeblich. Ah, hat er zumindest bei Letterboxd drin, kann aber auch sein,
dass es von Lee ist. Ja, das wird dann wahrscheinlich von Lee sein. Ich hatte jetzt gerade bei mir nochmal geguckt, ich hab den nicht.
Gut.
Ja. Erstmal schnell bei dem Regal Kuh durchgegangen, so drei laufende Meterfilme mit Kuh.
Ja. Nee, es ist leider das Manko. Ich habe bestimmt die Hälfte der Filme, die ich hier in der Sammlung habe, gar nicht geguckt. Ich kenne ihn noch gar nicht. Aber ich habe natürlich ein Google Sheet, wo ich alle Filme auch, wo alle Filme enthalten sind. Ich habe die dann irgendwann mal bei Letterboxd importiert. Da sind wahrscheinlich noch ein paar Fehler drin. Ich hatte halt nur Ende letzten Jahres den Mist gemacht, dass ich für Lee auch so eine Importliste erstellt hatte und nicht drauf geachtet. Ich habe die Testweise dann eingespielt bei mir, um zu gucken, ob es funktioniert, aber vergessen, einen Haken rauszunehmen und habe dann halt bei verschiedenen Filmen meine Bewertungen übergebügelt und ein paar Filme drin, die ich halt noch gar nicht gesehen habe, die Lee halt gesehen hat. So, da muss ich noch bereinigen.
Das kenne ich irgendwoher. Ich hatte ja auch mal so eine Liste für die Banausen gemacht gehabt und wurde aufs Härteste gedisst, dass da Fehler drin sind, wo ich dann dachte so, okay, dann macht euren Scheiß doch alleine.
Die kann man manchmal so in die Wand klatschen, Alter. Da kommt man halt mit so einer arbeitserleichternden Geschichte ums Eck, ja, und dann kann man sich so.
Aber da war Dennis auch noch Azubi, da hat er noch zu beigetragen. Mittlerweile hat er sich ja hochgeschlafen, deswegen.
Im Sandwich hochgeschlafen, ja.
Ich wollte das ja mal from the scratch anlegen, aber naja.
Ja, das.
Ey, wenn du Scratch erwähnst, dann hast du gleich Guess an der Backe. Oh, Scratchen die, das ist mein Metier, meine Arbeit hier.
Ja, das Problem ist halt einfach dieses Nicht-Serien-Ding bei Letterboxd. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn IMDb so einen Import hätte und man dann von IMDb rübergeht und die Serien vorher ausklammern kann. Ich glaube, das wäre einfacher, weil ich glaube, die meisten Fehler bei mir sind dadurch entstanden, dass da Seriennamen drin sind, die er als Filme identifiziert hat.
Ah, okay. Verstehe. Auch bei den Banausen, bei der BBB-Filmliste, oder?
Ja, genau. Also in der Liste sind ja wohl Filme drin, die noch gar nicht besprochen worden sind. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass dann halt irgendein Schreibfehler, ich hatte ja damals wirklich die englischen Filmtitel genommen, dass da irgendein Schreibfehler drin ist und der die deswegen nicht und ich dann auch nicht, muss aber zugänglich, denn ich wirklich die Muße hatte, mich dann durch jeden nochmal durchzuklicken. Und dann ist es auch liegen geblieben. Das ist so. Wie es halt so ist, so, ne? Dann hat man irgendwelche anderen Aufgaben.
Du, klar. Ja, ich hatte nur gesehen, ich hatte halt bewusst auch das eingetragene Jahr halt mitgenommen, um möglichst viele Identifizierungsfelder mitzugeben.
Das hatte ich auch.
Ich hatte
da
gesehen, okay, die haben die, alles klar, die haben bei den Serien halt oft dann immer so die Jahresbereiche angegeben. Mhm. Ja, wann ist die Serie gestartet, wann hört sie auf? Und das habe ich dann halt, die Zahlen habe ich halt komplett dann ignoriert für den Import. Aber gut, wahrscheinlich waren da halt trotzdem noch ein paar Serien drin, die eventuell als Film erkannt wurden, weiß ich nicht.
Kein Plan. Irgendwann wird sich da noch mal einer ransetzen und das machen. Ich werde es nicht sein.
Ja, ich habe das Lia geschickt, ich habe Lia das Ergebnis geschickt. Der kennt es. Ich weiß nicht, ob er es schon eingespielt hat. Mhm. Gut, das betrifft, nee, anders. Betraf ja nur die Filme, die er geguckt hat. Ja, das war das Ding. Und hab dann eben geguckt, war überschaubar wenig, die mit nicht gematcht haben. Ich glaube, das war eine überschaubare Menge. Also, mal gucken.
Na gut, zurück zum Film. Wir gucken mal was.
Ja, ey, sorry, dass wir hier mal wieder für die Banausen Zeit opfern. Ja? Obwohl es eigentlich um Takashi Miike geht.
Ja, und seinen Spieltrieb, weil in dem Film ist er ja nur komplett amok gegangen, wo es darum geht, irgendwie alles mal zusammenzuschmeißen, was es so in Sachen Film gibt. Ich meine, der Film steigt ein mit einer Stop-Motion-Knet-Animation. Also ich habe mich erst gedacht, so, okay, ich habe mir jetzt Wallace und Gromit angemacht. So. Also das dann haben wir irgendwie...
Ey, aber ich fand das geil, Alter. Ich fand das insofern geil, weil er sonst halt immer CGI missbraucht und hier mal Stop-Motion-mäßig was macht. Ja, also da habe ich null mit gerechnet. Fand ich schon ziemlich lustig.
Ja, irgendwie. Schon. Aber ich da ist mal okay, hä? Das sah doch irgendwie alles anders aus. Ja klar, die Figur dann wieder vom Bild her, ne, von dem Filmplakat. Aber was dann da passiert, also das ist schwer zusammenzufassen so. Ich meine, letztendlich haben wir irgendwie so, das ist so die japanische Version von Gästehaus Paradiso, trifft irgendwie die Esszimmer-Szene von Braindead gefühlt. Mhm. Also da ist ja alles dabei. So, ich meine, ist halt blöd, wenn der erste Gast gleich stirbt und dann hat man halt irgendwie so diese, auch die Reaktion da drauf, da fühlte ich mich halt gerade wie so in diesen amerikanischen Werbespots so, oh mein Gott, so, wir haben hier dieses Bauteil. Das kann man jetzt für 50 Geld kaufen. So, das ist halt so, es ist so, also dieses völlig Overacting, was dann da drin ist. Dann ja, ist es irgendwann, wie angesprochen, schon so ein bisschen irgendwie Musical und dann ist es aber irgendwie doch wieder Kate-Animation. Dann wird da Karaoke gesungen. So, also der Film ist irgendwie alles. Also du kannst auch kein Genre draufschreiben, so, weil, also, doch irgendwie ist es eine durchgeknallte schwarze Komödie, mehr oder weniger, so. Also, es ist schon die Grundtonalität. Mhm. Also, allein, wie sie dann versuchen, den Samurai da aus dem Zimmer zu kriegen, also, da bin ich ja komplett zerbrochen, so. Das ist halt, also, das war schon sehr wild, der Film. Also, ich weiß nicht, du kannst halt gar nicht so viel zu erzählen, so. Die machen halt ihr Gasthaus da auf und dann sterben halt die Gäste nacheinander weg, so. Und wie sie damit halt umgehen, und das ist halt einfach wirklich aufs, also es ist halt irgendwo brüllend komisch, aber auch einfach viel zu viel. Also anders kann ich das nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ich habe halt null mit diesen Gesangseinlagen und den Musical-Szenen gerechnet. Und die habe ich aber teilweise ziemlich abgefeiert. Also vor allem auch diese Zombie-ähnliche Musical-Einlage, ja. Alter. Da dachte ich, ey, das Setting ist auch geil. Also der Film ist durchgängig für mich nicht das Riesending, aber es gibt halt immer wieder da Momente, wo ich gedacht, Hammer, Alter, geile Idee, fand ich ziemlich lustig.
Ja, da sind auf jeden Fall coole Ideen drin, du hast eine ganze Handvoll, also du hast diese schrullige Familie irgendwie, die in ihrem Zusammenhalt auch Bock machen, denen zuzuschauen, du hast ein paar Nebencharaktere, die irgendwie einprägsam und verrückt sind. Du hast ein paar merkwürdige Todessequenzen oder auch wie die aufgebaut werden und was dann daraus irgendwann folgt und was dann noch passiert. Zwischendurch wird gesungen, du hast Knete, du hast Stop-Motion, du hast, da ist ja alles dabei. Und irgendwie kommt man da erschreckend gut durch. Deshalb. Hat mir gefallen.
Sehr schön.
Ja, aber würdet ihr jetzt noch mehr dazu erzählen? Weil ich glaube einfach...
Nö.
Also das,
lasst euch drauf ein.
Sagen, wer mal Bock hat, das musst du gesehen haben, ja.
Ja, Mann.
Ja, also das muss man wirklich gesehen haben. Das kann man auch gar nicht so beschreiben. Das ist einfach, als wenn ihr so einen Genre-Eintopf ein paar Mal umrührt und jetzt vielleicht nicht gerade die beste Schicht des Inhalts kriegt, aber es schmeckt immer noch geil. Das wäre so mein Fazit.
Mhm. Ja. Ja, dann komme ich zu den Punkten. Ich habe aber jetzt tatsächlich auch, weil, wie gesagt, schlecht vorbereitet, nur Letterboxd, das ist eine 3,8 von 5.
Das ist ja ziemlich gut.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich gut. Ich kann dir mal ganz kurz gucken. Sieht man das hier? Irgendwo hat man das doch gesehen. Also bei meinen Leuten, die den gelockt haben, da steht er bei 3,2, die ich hier drin habe. Also Schröck hat dem 3 Sterne gegeben. Jan von Ja, hier Filme früher, also nicht Hoffi, sondern der erste, 3,5. Den habe ich hier noch drin. Ach hier, die wie heißt sie? Von Devils and Demons. Theresa. Die hat sie hat den bei 4,5. Oder jetzt 4, aber sie hat irgendwie noch hier sind 4,5. Wenn ich draufklicke, sind es 4,5 und so, da sind es nur noch 4. Okay.
Oh, dann gab es mal einen Rewatch wahrscheinlich und dann.
Ja, also da ist auf jeden Fall irgendwie alles dabei.
6,9 bei IMDb.
6,9. Ja, nächstes Mal bin ich wieder besser vorbereitet. Es tut mir leid.
Ja, ist gut.
Aber sind ja die Bastarde und nicht die Banausen.
Genau.
Hier, alles anders.
Da ist man normalerweise vorbereitet.
Ja, achso, okay. Ja, stimmt. Eure Liste ist tatsächlich auch besser, aber ich habe sie diesmal nicht gepflegt. Eure Excel-Liste. Eure Sheets. Ich bin bei einer 7,5 auch, tatsächlich.
Dennis, wo bist du?
Oh, ich bin auch bei der 7,5.
Ich bin bei 7, dann kann ich ja für euch pusten.
Blas für uns.
Warte, diesmal gibt's die Ente.
Sehr schön, ey.
Ja, und das, was ich hier gerade von euch bezeugen musste, das ist noch gar nichts gegen das, was ich bei meinem letzten Film bezeugen
musste. Ja, Mann.
Denn du hast eben so schön gesagt, er hat das Yakuza-Genre genommen, gegen die Wand geschmissen, und was noch lebte, hat er in den Film gepackt. Hier hat er den anderen Teil genommen, nämlich der Tod an der Wand hing, und hat versucht, aus diesem ganzen Wahnsinn irgendeinen Film zusammenzustricken. Mhm. Und eigentlich war das was, da habe ich gedacht, okay, wie soll man da jemals eine Inhaltszusammenfassung hinkriegen?
Aber das ist eine schwere Geburt auf jeden Fall.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, ich spreche über einen Film von 2003, nämlich Gozu oder Yakuza Horror Theater Gozu. Auch wieder ein sehr langes Werk mit 130 Minuten. Das eint ja heute alles, und wir begleiten hier Ozaki und einen jüngeren Untergebenen, Minami, von ihm. Und die sind beide Mitglieder in einem Yakuza-Clan. Doch Ozaki dreht so langsam durch und wittert überall feindliche Yakuzas. Einfach überall. Unter anderem auch bei einer Clanversammlung, als er einen Chihuahua als Yakuza-Angriffshund identifiziert.
Ey, so geil, Alter. Man darf echt kein Tierfreund und Tunnelfreund sein.
Nein, denn der wird ziemlich brutal auseinandergenommen. Ja, und so merkt dann auch sein
Ihr habt den Begriff an die Wand klatschen verwendet, ja?
Stimmt, passt. Ja, und auch sein Chef merkt langsam, der Anführer Oyabun, dass mit dem Kollegen was nicht stimmt.
Und ich hab das so gefeiert in dem Moment. Da bist du in der Regel der härteste Motherfucker, wenn du an der Spitze der Yakuza, eines Yakuza-Clans stehst, ja, und wirst dann eben, und er wird halt überrascht, dass es da einfach diesen noch viel durchgeknallteren Motherfucker gibt, der auf diesen Schwachsinn mit dem Yakuza-Hund reinfällt. Alter, das war so geil, ey.
Der Film ist, der ist einfach durchgepeitscht. No. In all seinen Facetten. Naja, und der Clanboss sagt halt dann zu dem jüngeren Minami, der muss weg, der leidet unter Realitätsverlust. Bring mal deinen Bruder um die Ecke. Naja, und der Typ hat auch eigentlich so ein bisschen, hegt er Zweifel, aber fährt trotzdem, will er mit dem zu einer Müllhalde fahren in einer anderen Stadt, um ihn hinzurichten. Aber naja, auf dem Weg dahin regelt der Verkehrsunfall das eigentlich schon für ihn. Und naja, versucht dann seinen Chef zu erreichen und stellt dann relativ schnell fest, dass die Leiche, die noch auf dem Rücksitz war, plötzlich weg ist und er in einer absolut geistesgestörten Stadt gelandet ist. Irgendwie kann man das so ein bisschen, ja, womit kann man das vergleichen? Twin Peaks in geistesgestört?
Und als wenn Twin Peaks nicht geistesgestört ist.
Eben. Und naja, er begibt sich dann auf eine Suchaktion und lernt den Ort und die seltsamen Bewohner dieses Ortes dann bald etwas näher kennen, und das entwickelt sich immer mehr zu einem Albtraum, wo dann auch irgendwelche Hotelbesitzerinnen, die Muttermilch verkaufen, eine Rolle spielen. Und da sind ganz, ganz viele wilde Sachen drin, und man merkt immer mehr auch, dass er dann auch ein bisschen die Realität verliert. Und man weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, was ist eigentlich real und was nicht.
Ja, den Film versteht man nicht, den überlebt man.
Ja, und gute Beschreibung.
Von der eigenen Geburt eines weiblichen Ichs wollen wir da mal gar nicht mehr reden. Also da sind ja so, den Film komplett zu durchdringen und zu kapieren, ist, glaube ich, ein Meisterwerk. Aber ich kann, und das war für mich eine Zweitsichtung, ich kann mich irgendwie der Anziehungskraft von diesem Film nicht widersetzen. Ich finde, der hat was. Ich weiß nicht warum. Ich kapiere nicht viel, was da passiert. Ich kann dem Ganzen lose folgen. Aber irgendwie finde ich es auch wie so ein Unfall. Es ist einfach, kann ich weggucken.
Vorsichtshalber gefragt, hast du Muttermilch-Fetisch?
Unbedingt.
Okay.
Ja.
Wisst ihr denn?
Ich dusche mit Muttermilch.
Na, er wollte ja mit Muttermilch auch nicht baden gehen.
Ja, stimmt.
Aber wisst ihr denn, wo sich dieser Filmtitel drauf bezieht? Also dieses Wort, nee. Gozu?
Das auf den Wächterdämon.
Genau, auf diesen kuhköpfigen Wächterdämon aus der buddhistischen Hölle. Und das trifft es ja schon ganz gut, weil es ist ja mehr oder weniger so ein Höllenritt oder wird dann ja zu einem Höllenritt. Mhm. Und da werden dann auch nicht Löffel abgegeben, sondern Kellen eingeführt. Also das ist, da war ja nur alles dabei. Ja. Also mal wieder CGI aus der Hölle, also dieser Stromschlagsequenz. Als hätte das nicht schon gereicht, dass er sich das bis in den Zwölffingerdarm hochgeschoben hat, das Teil. Weißt du, so irgendwie, nein, das musste dann noch einen weiter. Vor allen Dingen auch, wie er dann noch nachguckt, ob die Drähte halt, weißt du, so. Ich denke so, ja, spätestens jetzt wieder die Sicherung raus, so als Elektriker, weil dann halt so, ja, okay. Vielleicht ist es in Japan anders, weißt du, so. Keine Ahnung.
Die haben einen anderen FI.
Na ja, gut, ist kein Feuchtraum gewesen. Nicht zwingend FI, aber na, ist egal. Aber ist halt trotzdem, also wie gesagt, das war wild auf jeden Fall.
Vom Feuchtraum im Film zum Feuchttraum bei Dennis.
Ja, ja. Mhm. Vor allen Dingen diese 10 Kellen, die er da hatte, einfach, wo er dann noch jede da war ich dann raus, also spätestens da war ich raus und dann wurde es ja noch absurder.
Ja.
Ich fand den halt teilweise einfach auch, so wie Itchy, eklig, Alter. Also wirklich eklig. Und das war für mich eben der andere Film neben Itchy, wo ich mir gedacht habe, Alter, hier geht's auch wieder einfach nur für mich zum Aufzeigen von übertriebenem Ekel und Gewalt und ich brauche das einfach nicht.
Aber Gozu war aber anders, fand ich. Also.
Ja.
Also, weil das war ja so mit so sehr, sehr viel Augenzwinkern, fand ich. So, also. Es war ja nicht ernst gemeint, also weil es so überdreht war.
Ja, aber bei Itchy.
Jede Charakter. Also, ja, der war sadistisch bei Itchy, also aber und masochistisch veranlagt, aber das war ja so überdreht.
Ja, aber auch in so einem übertriebenen Maße. Das konnte man ja auch nicht ernst nehmen. Also ging mir jedenfalls so. Weiß schon, was du meinst. Aber ich hatte hier einfach ziemlich ähnliche Effekte.
Ja, das hat bei mir hier überraschend gut funktioniert, auch mit diesen. Mit dieser Höllenthematik und hier konnte ich das irgendwie besser konsumieren und einordnen als bei Itchy, wo ich es einfach nur irgendwie selbstzweckhaft und unguckbar fand. Mhm. Irgendwie hat es hier ein bisschen besser geklickt, auch weil manche Sachen so absurd sind, dass ich es gar nicht ernst nehmen konnte. Das hat überraschend viel Spaß gemacht, leider.
Und Erik, dir ging's so ähnlich dann, oder?
Ja, ich bin da auch irgendwie gut durchgekommen, so. Also ich hatte jetzt da nicht die, also weil der Film halt so, also ich habe irgendwann den Kopf ausgemacht, habe das einfach nur noch auf mich prasseln lassen, was da so passiert, so. Also es war halt einfach, weil du brauchst nicht versuchen, den zu verstehen, weil ich glaube, nicht mal Mieke versteht den, so, ne? Also das ist halt so, das, also muss ich jetzt einfach mal so, weil das ist halt einfach wild, was da passiert. Also allein auch dieses, also Chapeau für den Effekt, weil der war ja eigentlich kein Effekt, aber diese Geburtsszene, so, wo ich dann dachte so, okay, ja, es ist dann auch wieder so ein bisschen selbstzweckhaft und die Frau ist auch nicht wirklich gut bei weggekommen, so, aber es war halt einfach so, wie? So, ne? Wie zur Hölle? Und für die Zeit, so 2003, irgendwie schon für den Film auch gut getrickst, so, ne? Also das hat, aber es war halt so absurd, dass er halt einfach, ich dann gesagt hast, ja, okay, komm, das ziehen wir jetzt bis zum Ende durch und dann hat, es ergibt halt keinen Sinn, aber du hast am Ende dann so sagst, okay, du wurdest halt, war jetzt kein Totalreinfall, so, ne? Also das hat irgendwie dich da irgendwie durchgebracht und damit kam ich ganz gut klar.
Mhm. Mir ging der halt leider auch wieder einfach zu lang mit 130 Minuten.
Das ist er tatsächlich, ja. Da hätte man Dinge entfernen können.
Naja, wurden ja.
Stimmt. Also.
Sehr schön, ey.
Ja, ich hau mal die Punkte raus. IMDb 6,9, Letterboxd eine 3,7 und ich bin hier mit 8 wahrscheinlich ziemlich weit oben.
Erik?
6,5.
Oh, wow. Ich bin bei einer 4. Ich hab so fast. Aber geil, von Querbeet. Aber so richtig schlecht, also schlechtes war 3, glaube ich, von Dennis bei Itchy.
Ja, genau.
Und beste jetzt bei 8.
Ja.
Auch wieder Dennis.
Ja, ich bin ein Mann der Extreme einfach.
Ja, dann spricht dich ja Takashi Miike doch gut an. Ja?
As the God's Will hatte ich doch auch 8 gegeben, oder? Hatte ich da doch, habe ich auch 8 gesagt, oder? Ich
hab's nicht okay. Ja, dann seid ihr Spitzenreiter. Ja. Okay, cool.
Stimmt, da warst du auch bei 8, ja.
Stimmt.
Ja, also man kann auf jeden Fall hier schon mal an uns ablesen, dass der durchaus zu polarisieren weiß, soweit wir bei manchen Filmen auseinanderliegen. So uneins die Bewertungen sind und auch im Abgleich mit dem.
So weit liegen manchmal die Beine bei den vergewaltigten Frauen in Takashis Miike-Film.
Wow, ja. Haut aber hin. Die Schere ist hier ziemlich groß. Und ich kenne auch Leute bei Letterboxd, die in meiner Bubble sind, die diese Filme von ihm über alles feiern, die den als Meisterregisseur betiteln. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich finde, es ist ein spannender Regisseur, über den man sprechen kann, den man aber auch kritisieren kann und auch sollte für manche Sachen.
Auf jeden Fall.
Den man aber auch in gleichem Maße für manche Dinge auf jeden Fall auch feiern kann, wenn einem das gefällt. Also man kann ihm nicht das Handwerk absprechen, der weiß schon, was er da tut. Die Mittel, die er dafür nutzt, sind manchmal gerade technisch gesehen nicht optimal, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich kann zum Beispiel mit dieser Videocam-Optik nicht viel anfangen. Das sieht mir einfach alles zu scheiße aus, einfach platt gesagt.
Ich hatte ja manchmal den Eindruck, dass er eben nicht weiß, was er da tut, aber er will es halt einfach machen und macht. Das,
ich glaube einfach,
ja, da macht er für mich den entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Regisseuren halt.
Hatten wir irgendwie Budgets zu den Filmen, weil ich glaube nämlich einfach, dass Videoausrüstung unfassbar teuer ist. Und auch wenn man die leiht. Und ich glaube einfach, dass das, glaube auch einer der ausschlaggebenden Gründe ist, warum Filme vielleicht so aussehen, wie sie aussehen. Also stelle ich jetzt mal so in den Raum.
Also ich habe, glaube ich, nur ein Budget irgendwann mal gefunden. Bei den meisten ist keins bekannt. Ich glaube, ich habe bei Dead or Alive eins gefunden, das waren 500.000 Yen, genau. Geschätzt, aber auch nur geschätzt.
Weniger als die OP der Tochter vom Bullen.
Ja, deutlich sogar. Ja, also am Ende ist es auch ein Output-Ding bei ihm, wenn er halt 4 bis 5 Filme pro Jahr teilweise rausgeboxt hat oder dann, naja, wo soll da die Qualität herkommen, die Nachbearbeitung? Das ist dann einfach lose zusammengelötet, damit sein kreativer Wahnsinn irgendwie Form findet und manchmal hat es halt besser, manchmal schlechter geklappt. Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, mit welchen Leuten er dann jeweils zusammengearbeitet hat. Manchmal hatte er eine größere Vision, wie wahrscheinlich auch bei Harakiri. Aber was ich ihm auf jeden Fall zugute halte, ist seine Abwechslungsreichtum und seine Ideenvielfalt, die er überall reinbringt. Das gucke ich mir lieber an, als das 17. Mal Schema F Netflix-Produktion. Auch wenn ich es am Ende scheiße finde, aber dann fühle ich wenigstens noch was.
Ja, auf jeden Fall.
Und das schafft er definitiv.
Also ich habe jetzt mal gerade hier kurz AI gefragt und habe jetzt wahrscheinlich wieder einen Regenwald verbrannt dabei, aber also Itchy hatte 1,4 Millionen Dollar Budget, IMDb führt das aber nur als estimated. Happiness hatte 1,5 Millionen US-Dollar, auch als Budget bei IMDb geführt. Bei Gozo gehen sie von 250.000 US-Dollar aus. As the God's Will hat keine belastbaren öffentlichen Budgetzahlen, hat aber einen weltweiten Einspielwert von 1,9 Millionen. Harakiri, so ein, keine sauber bestätigte Budgetangabe, hat aber ein 5,24 Millionen US-Dollar in Japan laut Box Office Mojo eingespielt, also nicht ganz so wenig. Dead or Alive hat auch keine Budgetzahlen und The Bird People auch nicht. Also das ist das, was ich jetzt noch so eben mal eben auf die Schnelle ungefakten checkt hier in die Welt rausposaunt habe.
Ja, also die Filme können, also ein Gros der Filme kann nicht viel Budget gebraucht haben. Ob er es gehabt hätte, ist eine andere Frage. Aber gebraucht haben, weil so wie sie aussehen, können die nicht teuer gewesen sein. Und auch in der Masse schwierig umzusetzen. Ja, spannender Regisseur. Und man kann über die Filme gar nicht unbedingt so viel in die Tiefe gehen, weil auch relativ wenig Trivia und zu den Dreharbeiten vorhanden und bekannt war, aber irgendwie kann man da doch ganz gut drüber schnacken.
Ja.
Aha.
Ja, wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht wir wären. Und eine Top 3 natürlich noch im Gepäck. Und da haben wir uns für etwas entschieden, was wohl so sein prägendstes Merkmal im Westen ist, nämlich die Gewaltspitzen, die den Film innewohnen und was für uns die krassesten waren. Und da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt.
Ich habe das vergessen. Es tut mir leid.
Also ich glaube tatsächlich, Dave hat ja Audition noch nicht gesehen, ne? Oder doch?
Nee, ja.
Okay, gut, sonst hätte ich gesagt, dann fange ich jetzt kurz an, weil ich glaube, auf den hätten wir uns alle geeinigt, weil der kommt erstmal komplett aus dem Nichts. Also das ist halt einfach so, das ist wie in einem anderen Film zu sein auf einmal, finde ich. Also das ist halt, weil das so völlig unerwartet kommt und dann aber auch für die Verhältnisse dann so grob ist, dass du dann sagst, okay, auf den hätten wir uns safe alle geeinigt. Aber dann werfen Dennis und ich uns jetzt mal kurz die Bälle zu und
wenigstens haben wir einen Gast. Es tut mir wirklich, ich habe das verpeilt. Ich habe es einfach vergessen.
Ja, ich habe nicht, bei mir ist nicht unbedingt so, dass ich die Gewaltspitzen so krass fand, sondern auch teilweise, dass ich sie irgendwie unterhaltsam fand. Und auf Platz 3 ist bei mir aus Dead or Alive das Shooting im Restaurant, weil es ging hoch her und es hat einfach irgendwie Spaß gemacht, das anzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sogar bei mir bei Platz 2. Also da haben wir so tatsächlich schon eine Überschneidung.
Sehr gut.
Mein Platz 3 ist das bei Itchy, da wo er die auseinandernimmt und am Ende nur noch das Gesicht gegen die Wand fliegt.
Ach das, ja.
Das ist so eine Klassiker-Szene, ey.
Das war halt,
hatte ich auch drüber nachgedacht.
Wo ich dann dachte so, okay, wow.
Ja, das war wirklich eine wilde Geschichte. Hatte ich auch was überlegt, war bei mir so ein bisschen in den Honorable Mentions drin. Ja, ich habe mich, haben wir eben schon drüber geredet, ich habe mich auf Platz 2 für Audition entschieden. Ich hätte aus Audition etwas, was ich noch krasser fand, wo ich bei der Erstsichtung fast gekotzt hätte, Thema Napf. Übel, aber nein, ich habe mich für einen Teil der Endszene, der mit einem Bein zu tun hat, aus Audition entschieden. Ja,
also das, wie gesagt, aufgrund dessen, dass es so unerwartet kommt, jetzt hast du mir meinen Platz 1 geklaut. Und deswegen hätte ich gedacht, wir nehmen das halt alle gemeinsam. Also ja, aber ist ja kein Gewaltausbruch. Also irgendwie das mit dem Napf. So, das ist halt einfach eklig. So, ja, aber eben. Das ist halt. Aber wie gesagt, für Audition, für mich kam das halt wirklich, also wie der Film sich aufgebaut hat, so. Ja klar, diese Klavierseite kam vorher schon mal zum Einsatz, aber das war halt so, in dem Moment dachte ich so, ist jetzt nicht, also vor allen Dingen, weil das halt auch so, oh, lolo.
Ja.
Also so, völlig ja. So aus dem, so, was machst du da? Weißt du, so irgendwie, auch das, wie es dann aufhört, also ich fand auch diesen Treppenschurz großartig, also das habe echt, also freu dich auf was, Dave.
Das werde ich tun.
Aber jetzt bin ich gespannt, ja. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt auf Platz 1. Dann.
Ja, bei mir ist Platz 1 aus Itchy und es ist keine krasse Gewaltspitze, aber ich fand das Zusammenknüppeln von der Frau einfach furchtbar und will ich nicht sehen und war für mich eine unnötig krasse Gewaltspitze.
Ja, okay, verstehe ich. Hätte auch nicht drin sein müssen. Obwohl, der bietet ja da dann Tonner. Ich hatte noch so an die Zunge gedacht, wie er sich selber die Zunge abschneidet, weil das haben sie auch sehr explizit. Und vor allen Dingen, wie cool er dann einfach nur aufsteht und dann auf den Tisch spuckt und dann einfach telefoniert, obwohl er sich gerade irgendwie die Hälfte seiner Zunge weggeschnitten hat. Also das war halt einfach von so Style over Substance irgendwie, aber das hätte da auch noch irgendwie drin sein können. Ich hatte tatsächlich, bei diesem Imprint, der war halt einfach für den Horrorsender zu viel, so. Die haben sie halt nicht ausgestrahlt. Die gibt's halt nur auf Blu-ray. So, der kam da halt nicht, wo das halt dieses Masters of Horror damals lief. Das ist halt auch relativ krass. Sonst hat mir dann in meinen Dings auch, sind immer die gleichen quasi wieder. Bei 13 Assassins hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, dieser 45-minütige Endkampf, weil da passiert irgendwie alles. Und da gibt es halt auch eine Szene, die ist halt so, also es ist auch so Honorable Mention, die ist so menschenverachtend, weil da halt einfach dieser abgehackte Kopf dann noch getreten wird. Ne? Also das ist halt, also das ist dann halt so, weißt du, das geht, im Prinzip geht es ja da um einen so einen gewalttätigen Obersamurai, der dann quasi aufgesucht wird, um die den dann ausschalten wollen, damit diese Schreckensherrschaft vorbei ist. Und da wird halt einem von seinem Helferling dann der Kopf abgesäbelt, der sich da vorstellt und sagt, ich muss erstmal an mir vorbei. Und der tritt ihn dann halt einfach so weg, so von wegen was. Und das ist halt so menschenverachtend, obwohl dieser ganze Film eigentlich gar nicht so krass ist. Na klar, passiert dann, wenn einer irgendwie geschnitzt wird, dann fällt auch mal ein Arm ab oder so, aber es ist jetzt nicht so übertrieben, sondern einfach, weil es halt, das hast du auch bei Braveheart oder so gesehen. Also das ist jetzt einfach dieses ganzen Setting entsprechend die Gewalt. Und das war halt einfach so, ja, okay, das, alles klar, das musste jetzt noch sein, so einfach mal kurz komplett entwürdigen, so, ne? Ich trete dich einfach mal kurz nochmal weg, so. Also wie bei Resident Evil, einfach mit dem Zombie so den Kopf weggetreten.
Ich hab Bock. Hast du mir jetzt verkauft schon.
Ich weiß nicht, ob du den so gut findest, wie ich den gefunden habe, aber auf jeden Fall allein diese 45 Minuten am Ende entschädigen wirklich für viel. Also das haben sie wirklich gut gemacht, weil das halt auch so eine, also ich glaube, wenn du noch so einen Stunt-Coordinator gehabt hättest, der das halt wirklich so als Plansequenz gemacht hätte, und weil ich glaube, das ist in so Abschnitten passiert, das ist nicht so in einem Stück als One-Shot passiert. Also dafür sind halt einfach zu viele Sachen, aber haben sie wirklich gut gemacht. Ich war da echt auf jeden Fall auch gut unterhalten bei. Aber ich habe den ja so im Zuge auch mit Harakiri gesehen, und da war dann, könnte auch sein, warum Harakiri denn da so ein vielleicht auch noch so einen Minidämpfer gekriegt hat, so, weil das halt einfach der andere halt einfach viel mehr noch irgendwie Action bietet. So, ne? Da passiert einfach viel mehr mit den Schwertern und so. Und du hast halt so ein Comic Relief mit drin. Jetzt haben wir den auch noch besprochen. Ha, Mensch.
Ja, den werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal angucken.
Warte, was habe ich denn? Den habe ich sogar gelockt. Warte mal, das kann ich sagen, weil da habe ich diesmal ja wirklich, konnte ich ja Punkte geben.
Du hast 4 Sterne.
Ja, 4 Sterne, ja. Also da war ich wirklich gut unterhalten. Und der hat aber auch eine 3,9, also gar nicht so weit weg. Dem hast du auch 4 Sterne gegeben. Du hast den gesehen, Dave.
Dann war es Lee.
Okay, Lee hat ihm 4 Sterne gegeben, stimmt. Steht daneben.
Ja. Ich habe noch in der Watchlist, hatten auch schon vorher in der Watchlist, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich den für diese Folge nicht gepickt habe, aber naja, so sei
es. Wir machen noch einen Teil 2.
Nee, ich glaube nicht.
Schluss jetzt.
Also zu der Verteidigung, ich hatte glaube noch den hier, diesen Kitamura hier noch mit reingeworfen, ne? Am Anfang, als wir darüber gesprochen hatten, so hier der, den mit Luke Evans da den Film da gemacht hat hier, den auch den einen, den wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben, oder ich weiß nicht, ob ich nur den mit Guest gesehen habe. Warte.
Oh, das weiß ich nicht.
Also Erik, falls mal Dennis ungeplant abwesend ist, ausfallen sollte von heute auf morgen, dann melde ich mich nochmal bei dir.
Okay.
Dann gibt es Teil 2.
Dann gibt es einen Plan für einen Teil 2, ja.
Ja, Kitamura könnte auch mal was sein. Der hat ja ein paar spannende Sachen gemacht. Also von daher. Wer weiß, es gibt noch so viel.
Ja.
Aber ich hoffe, ihr hattet mit Mieke heute einmal euren Spaß. Schreibt gerne mal, wie ihr den Mann findet, weil so kontrovers, wie wir den schon aufnehmen, und ich kenne Leute, die hassen ihn wie die Pest, und ich kenne Leute, die haben ihr Letterboxd-Profil nach ihm benannt oder nach einem seiner Filme. Lasst uns das gerne mal wissen. Ich glaube, spannend ist es allemal.
Jo.
Jo, und in diesem Sinne würde ich sagen, danke Erik für deinen Einsatz. Wie immer.
Ja, Mann, danke.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Heute haben wir mal, das ist übrigens auch eine gute Frage, heute haben wir das ja mal ein bisschen lockerer gemacht und weniger auf Details eingegangen, sondern einfach nur ein bisschen über die Filme gequatscht. Wenn euch das gut gefällt, lasst uns das gerne wissen. Dann bereiten wir uns immer so schlecht vor wie heute.
Sehr gut.
Genau. Spart uns auch Zeit.
Ja. So, dann
setzen wir uns einfach nur hin, trinken ein Bierchen und quatschen ein bisschen.
Da wir ja kein Sampleboard haben, darf Dave jetzt nochmal die Mundharmonika zücken. Spiel mal das Outro.
Dass wir Einigkeit darüber haben, dass Takashi Miike schon eine kontroverse Persönlichkeit ist und seine Filme polarisieren. Finde ich gut.
Und spiel das Lied zum Outro.
Liebe Tostade!
Sehr geil, Alter. Sehr geil. Ich glaube, Lee wird ausrasten bei der Abmischung, Alter. Achso, haben wir jetzt schon Auto gedrückt? Nee, wir müssen noch Tschüss sagen, ne?
Ja, wir sagen noch Tschüss.
Ciao. Ciao. Tschüss.